Radio Poquito, Poquito, Radio Poquito, Poquito, von Mensch zu Mensch.
Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr heute am 3. März 2019. Da haben wir zwei Dreier drin, Ingrid, heute. Schöne Schnapszahl. Ihr hört sie schon, die Ingrid Rauscher heute hier. Ja, möchte kurz Infos nochmal herausgeben für die Aufnahme auch. Das habe ich zwar schon im Warm-up vorher getan. Wir sind ja interaktiv heute unterwegs. Heute haben wir die Rubrik Politik zum Anfassen. Das bedeutet, dass die Politiker sich den Menschen auch stellen dürfen können. Zu Rede und Antwort. Mit Respekt werden sie alle behandelt, ganz egal, aus welchen Lagern sie kommen. Das ist uns sehr wichtig, aber die Politiker haben auch die Chance, sich hier den Menschen zu stellen. Und das freut uns dann immer. Das ist ein öffentlicher, rechtlicher Auftrag. Unser Telefon ist heute freigeschalten, das österreichische Festnetztelefon, das heißt 0043 für die Landesvorwahl in Österreich, 720-518-19 und die 7. Der Außenchat ist auch geöffnet und den Außenchat braucht ihr nur anklicken, oben auf Chat. Solltet ihr nicht reinkommen, einfach oben rechts registrieren, heißt euer Wunschname und E-Mail-Adresse, mehr Daten benötigen wir nicht. Und somit seid ihr auch in dem Chatbereich heute mit der Inge Rauscher mit euren Anregungen oder Fragen dabei. So, Inge Rauscher hat heute ein Thema aufgesetzt, was eigentlich ganz wichtig ist. Da geht es um die Europawahlen. Es gibt die Befürworter der Europawahlen, es gibt auch Gegner und es gibt ja auch so Parteien mittlerweile, die in Brüssel auch einmarschiert sind, sage ich mal, mit meinen Worten, die EU-Austrittspartei. Und da sind wir schon, glaube ich, beim Thema, richtig, Inge Rauscher. Inge, vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist. Und genau, einige kennen dich natürlich, ich kenne dich schon sehr lange. Und vielleicht noch mal eine kurze
Ich bin natürlich auch sehr interessiert an Ihren Meinungen dazu, Ihren Stellungnahmen und ich hoffe, es wird sich eine fruchtbare Diskussion entwickeln. Ich selber bin schon seit über 30 Jahren in der Umwelt- und Bürgerrechtsbewegung in Österreich tätig, an der Basis schon viele Jahre lang, habe sehr viele Aktionen unterstützt, auch von anderen Bürgerinitiativen und selbst auch zwei Volksbegehren maßgeblich also mit eingeleitet und als Hauptverantwortliche auch durchgeführt. Beide waren zum Thema EU und zwar im Jahr 2000 das Volksbegehren für die Neuaustragung der EU-Volksabstimmung. Das hat damals 192.000 Unterschriften bekommen. Die Volksabstimmung wurde natürlich nicht neu ausgetragen, weil die Politiker bekanntlich nicht sehr auf das Volk hören. Aber es war halt doch ein sehr wichtiger Widerstandsschritt. Und jetzt haben wir im Jahr 2015 ein neuerliches Volksbegehren gemacht, in insgesamt 6-jähriger Vorarbeit, und zwar zum Austritt aus der EU. Und das hatte dann bereits über 260.000 Unterschriften und also fast dreimal so viel, als eigentlich erforderlich waren. Aber trotzdem ist es nicht natürlich gekommen zu so einer Volksabstimmung, aber es gab immerhin einen Antrag auf Volksbefragung über den Austritt aus der EU als Folge davon im Parlament. Aber die, die diesen Antrag gestellt haben, das war damals die FPÖ, wollen heute nichts mehr davon wissen. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum wir jetzt versuchen, beim Europaparlament hineinzukommen, um das Thema EU-Austritt also massiv voranzutreiben.
Ingrid, bin ich schon bei der ersten Frage eigentlich. Was denkst du, warum die FPÖ jetzt plötzlich so sich anders entschieden hat, dass sie nichts mehr davon wissen wollen?
Ja, das ist halt die Koalitionsräson, nicht? Wenn man sich mit einem Herrn Kurz ins Bett legt, ja, um das so einfach auszudrücken, der ja einer der erklärtesten EU-Befürworter ist, vor allem natürlich seine Partei, dann hat man scheinbar nicht das Rückgrat gehabt, diese Haltung durchzuziehen. Und man hat ja auch die direkte Demokratie verraten seitens der FPÖ. Es war ja während den Koalitionsverhandlungen noch absolute Koalitionsbedingung seitens Strache gestellt, also dass man eben eine direkte Demokratie nach Schweizer Muster einführen müsse, als Bedingung, dass die FPÖ in diese Koalitionsregierung geht. Diese Bedingung wurde nicht erfüllt und trotzdem ist diese Koalition zustande gekommen. Genauso wie bei CETA, Da hat es auch geheißen, CETA, eine Zustimmung zu CETA seitens der FPÖ nur über Volksabstimmung. Und dann ist man nach der Regierungsbildung voll umgefallen und hat dem Parlament ohne Wenn und Aber zugestimmt.
Ich habe ja, bevor die letzten Wahlen waren in Österreich, ja auch von der FPÖ noch ein Wahlplakat gesehen. Mhm. Und dieses Wahlplakat haben sie zwar nicht gedruckt, allerdings im Internet für Volksabstimmung und das ganze freie Demokratie.
Ja, richtig.
Da frage ich mich, wie das ist ja wirklich schlimm eigentlich, eine Partei, die sowas nach außen hinträgt und genau wie Frau Angela Merkel sagt, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Das ist ja so nur ist unglaubwürdig. Mhm. Und da muss ich es im Negativpunkt der FPÖ ganz sicher geben dürfen, weil da ist was so nachvollziehbar, was im Endeffekt ja eigentlich eingehalten werden dann auch sollte, so denke ich.
Ja, das ist das Problem und das war ja auch im gesamten Bundespräsidentschaftswahlkampf von Norbert Hofer eines der Hauptthemen, dass er gesagt hat, er ist strikte gegen eine Zustimmung zu CETA ohne Volksabstimmung, ohne dass das Volk vorher dazu befragt wird. Und nach der Wahl war das plötzlich einfach ganz anders. Und dann muss man sagen, dann muss man als Bürger auch andere Wege gehen. Dann muss man eben versuchen, in diese Gremien hineinzukommen. Weil scheinbar ist es doch so, dass die einzige Sprache, die die Politiker verstehen, Stimmenverluste sind.
Ja, Stimmenverluste, wir nähren ja dadurch auch andere Lager, ne? Wir haben ja auch ein Teil und Herrsche, Rechtslager, Linkslager. Und man stellt sich auch immer die Frage in der Politik, hört man zumindest, warum die Rechten immer mehr aufmarschieren. Muss man ja ganz ehrlich die Antwort finden. Ist das ein Wunder, dass die Rechten stärker wird, wenn man die Linken ganz links liegen lässt und dadurch man unzufriedener wird in der Bevölkerung, die Stimmung schwankt, die Menschen sind ja nicht dumm. Ne? So nährt man ja eigentlich in der Politik auch das rechte Lager, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, die Frage ist, rechts und links ist meiner Meinung nach nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht einmal war. Ja, das Wichtigste ist eigentlich für die Globalisierung oder gegen die Globalisierung. Sind wir dafür, dass es regionale Kreisläufe gibt, dass es eine Wirtschaft und Lebensweise gibt, die dann der Nähe der Bürger entspricht, die kleinräumige Versorgungs- und Entsorgungs natürlich auch Wege geht. Das ist naturverbunden, das ist auch gewachsen, das funktioniert auch, das entspricht auch der menschlichen Natur. Und das wird eben immer mehr untergraben durch die Großkonzerne und die Politiker, die Interessen der Großkonzerne stützen. Und das ist vor allem auch die Europäische Union als solche, als System, die ja mit Europa in dem Sinn gar nichts zu tun hat. Das Rückgrat Europas sind die Nationalstaaten. Sie sind ja auch die Voraussetzung für den Sozialstaat. Das ist ja in Wahrheit die größte Errungenschaft Europas. Das gibt es nämlich nirgends sonst in der Welt. Und wenn man die Nationalstaaten immer mehr zerstört und aushöhlt durch die Dominanz der Großkonzerne, sprich Freihandelsverträge mit der ganzen Welt und so weiter, dann gefährdet man extrem den Sozialstaat. Und das wird eben von den meisten Parteien nicht so gesehen beziehungsweise nicht so gehandhabt. Reden tun sie schon davon, aber machen tun sie das Gegenteil.
Ja, da sind ja die Engländer mit dem Brexit. Wie siehst du das? Weil der Brexit hat ja eigentlich einen Vorteil, dass man in den Staaten zumindest ein gleichmäßiges Sozialsystem aufbauen möchte. So habe ich das verstanden. Und der Handel auch ziemlich gleichdeckend sein soll, bevor man jetzt wieder Dumpinglöhne setzt. Man möchte da was entgegensetzen.
Ja, naja, ich glaube, beim Brexit, soweit wir das verfolgen konnten, war auch einer der Hauptgründe. Der Slogan war ja, der Hauptslogan der Brexit-Befürworter, die ja dann gewonnen haben, war ja, we want our country back. Also es geht sehr stark um die Eigenständigkeit des Landes, um die Möglichkeit, das Leben, die Politik, die Wirtschaft, ja, auch das Sozialsystem selbstständig zu gestalten, wie es eben den Bedürfnissen der Menschen in diesem Land, in diesem Bereich entspricht. Das ist ja ganz verschieden. Menschen, die in Skandinavien leben, mit enorm weiten Gebieten und sehr dünn besiedelt, die haben natürlich andere Wertvorstellungen als Menschen zum Beispiel im Süden mit den heißen Ländern, die ganz andere Arbeitsbedingungen auch haben und klimatisch ja auch ganz anders dastehen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren und das macht aber die EU und deshalb funktioniert sie ja wirtschaftlich auch nicht gut, vor allem auch wegen des Euro, weil da werden eben diese Unterschiede künstlich sozusagen nivelliert und das funktioniert eben nicht. Deshalb haben die Südländer so hohe Arbeitslosigkeit derzeit, weil sie müssten ihre Währung abwerten können. Das hat ihnen immer geholfen wirtschaftlich und das geht eben in einer Einheitswährung Euro nicht.
Italien hat ja einen ganz anderen Stand. Italien hat ja sich jetzt auch gegen die EU gestemmt, weil die Souveränität des Staates ja eigentlich gar nicht mehr gewährleistet wird. Und noch ein Punkt hinterher, wenn jetzt ein Land gegen die EU klagen sollte, weil das Land sagt, das können wir mit unserem Land gar nicht vereinbaren, ne, hat die EU-Verträge sind so weit ausgehandelt worden, dass selbst da dieses Land gar keine Chance hat, was zu tun. Es kann zwar klagen, aber die EU wird immer Recht haben. Da sind doch schon Probleme ganz sicher vorbereitet, die auf uns zukommen. Und ich glaube, da war Italien schon ein bisschen wacher und zu sagen und das zu erkennen, nein, das wollen wir nicht. Wie siehst du dieses Thema?
Naja, wenn man die Entwicklung in Italien ansieht, dann ist das ja jetzt ein ganz ein bezeichnendes Beispiel gewesen. Wir haben ja nicht einmal mehr die Budgethoheit. Also die Staaten, die Mitgliedstaaten der EU können ja nicht einmal mehr selber über ihr eigenes Staatsbudget bestimmen. Das hat man ja gesehen, der Salvini hat ja müssen nach Brüssel pilgern, um sich dort das italienische Staatsbudget genehmigen zu lassen. Bitte, wo kommen wir da eigentlich hin? Ja, ich meine, in Österreich dürfen wir nicht einmal mehr über unsere Feiertage selber entscheiden. Ja, und da sind wir dort bei der enorm wichtigen Rolle des EuGH, des sogenannten Europäischen Gerichtshofes. Eigentlich ist er ein EU-Gerichtshof. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Demokratieverlust. Vor allem die Gewaltenteilung gibt es in der EU nicht. Sie ist eben kein demokratisches System, denn der EuGH betreibt selbst nicht nur Rechtsprechung, sondern auch Rechtsetzung. Denn viele Urteile des EuGH haben keinerlei gesetzliche Deckung. Und das ist zum Beispiel etwas, was es in einem wirklichen Rechtsstaat, in einem demokratischen Rechtsstaat nicht gibt. Da bestimmen die Gesetze das Parlament und nicht die Gerichte. Und das ist ein großer Unterschied. Der EuGH ist eine enorm mächtige Instanz, gegen die sich im Grunde genommen überhaupt niemand wehren kann. Und das ist schon falsch.
Ja, ich gehe jetzt mal auf das magische Datum erstmal ein. Mhm. Es ist ja der 12.04.2019. Mhm. Bis da kann man ja per Postweg, das heißt, man sollte schon vorher, spätestens am 5. April ungefähr, den letzten Tag dort zu seinen Gemeinden gehen. Sag uns doch mal was zu deinen Stimmen, die du jetzt am Sammeln bist.
Ja, also die Unterstützungserklärungen, die sogenannten, die Voraussetzung sind, dass wir überhaupt auf den Stimmzettel kommen, dass man EU-Nein, so heißt ja jetzt unsere Liste, dass man die überhaupt wählen kann, ist, dass wir mindestens 2600 behördlich, gemeindeamtlich bestätigte Unterstützungserklärungen vorlegen können. Das muss spätestens am 12. April sein, nachdem man da den Postweg mit einrechnen muss. Man muss die bestätigte Unterstützungserklärung am Postweg an uns schicken, damit wir sie vorlegen können. Das heißt, der letzte mögliche Unterschriftentag ist de facto der 5. April. Und man kann ab sofort unterschreiben gehen auf die Gemeindeämter. Man braucht das Formular dazu mit. Das kann man von der Webseite natürlich herunterladen. Und mit diesem Formular und einem amtlichen Lichtbildausweis muss man auf sein zuständiges Hauptwohnsitzgemeindeamt gehen, dort die Unterschrift vor dem Beamten erst leisten. Dann bekommt man das bestätigt und dieses Formular bitte dann umgehend an uns einschicken. Und wichtig ist auch, ja, in den großen Städten kann man in jedes magistratische Bezirksamt unterschreiben gehen und in den kleineren Gemeinden ist es eben immer nur das jeweilige Gemeindeamt.
Gut, jetzt sagst du mir nochmal, wenn die Leute das zu schnell waren, du hast ja auch eine Homepage, wo sie das auch ausdrucken können. Sagst du nochmal bitte deine Homepage?
Ja, www.eu-nein.at. Das ist ganz einfach.
Ja, genau. Das haben wir auch. Für da draußen geht mal ruhig da drauf. Ja.
Und
ja,
vielleicht darf ich nur offiziell sagen, ja, den vollen Namen der Liste. Ja. EU-Nein ist ja nur die Kurzform. Das ist gefordert. Die darf nur 7 Zeichen umfassen. Und der volle Name der Liste heißt EU-Austritt, Einwanderungsstopp, direkte Demokratie, Neutralität. Das sind unsere 4 Hauptschwerpunkte.
Ja, 5G, glaube ich, habe ich auch gehört. Ne? Da seid ihr auch, glaube ich, mit dabei. Ne? Kann das sein, dass ihr da auch...
Also wir sind natürlich dagegen. Ne?
Ja, ist auch verständlich. Ja keine Frage. Ja. Und braucht man gar nicht mehr drüber eigentlich nachdenken. Doch, ihr dürft drüber nachdenken. Nicht nur der Luxus und das Schöne, ne? Autos können alle selbstständig fahren, man uns wieder blenden will. Wir haben jetzt vorgestern noch eine Sendung mit Andreas Körber. Wir haben immer wieder das Thema, auch Franz Reutinger kann ich wärmstens empfehlen. Das sind alles Menschen, die sich mit diesem 5G auseinandergesetzt haben. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Es ist, wie der Frosch gekocht wird und wir sind auf Raten und wir gehen an unsere Gesundheit ran.
Das ja, und es ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass da Kräfte jetzt ins Europaparlament kommen, die eben mit den Bürgerinitiativen schon viele Jahre zusammenarbeiten und die auch solche Themen also mit betreiben und auch interessiert sind, dass der Widerstand hier wächst und dass möglichst viele Leute Näheres auch darüber erfahren. Und das kann man natürlich über die Ebene des Europaparlaments auch gut. Weil wir werden dann einfach früher erfahren, was dort ausgeheckt wird in diesen EU-Gremien und können früher die Leute alarmieren. Ja.
Ist auch ganz wichtig. Ich möchte hier heute Abend nochmals Nebenmoderator, so sage ich mal, den Arnold hier begrüßen. Arnold Graf, und wunderschönen guten Abend. Bist du am Mikrofon?
Ja, schönen guten Abend. Servus Klaus. Hallo Inge. Grüß euch.
Hallo.
Ja, Arnold, schon ein paar Gedanken zu der Einführung des heutigen Abends?
Ja, natürlich. Ich habe ja, seit ich dich Inge kennengelernt habe, habe ich mich ja sehr damit beschäftigt, habe auch damit schon einige hundert Menschen erreichen können und möchte nochmal erwähnen, jeder, der das hört, jeder, der damit schon konfrontiert war, das weiterzuleiten, zu teilen. Denn hier haben wir wieder mal die Chance, wirklich unser demokratisches Recht auszuüben, indem wir dafür sorgen, dass eben diese 2600 Unterstützungserklärungen zustande kommen, damit eben dann die Wahl stattfinden kann, was ja dann die Folgehürde noch also zu meistern gilt. Und ich kann da nur sagen, wir können ja alle selbst vergleichen. Also es gibt ja einige Plattformen, wo man nachsehen kann, was damals versprochen wurde, bevor es zum EU-Beitritt gekommen ist, und das mit heute vergleichen. Diese Unterschiede, also allein wenn man sich das ansieht, dann müsste schon einem jedem klar sein, dass das ein Pflichttermin ist und eine Bürgerpflicht, dem nachzukommen.
Ja, das ist schön, wenn du das so siehst, ja. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, dass man nicht in die Falle ein bisschen hineinfällt, zu sagen, naja, also die EU-Gegner haben halt nichts verloren im EU-Parlament, weil sie die EU eh nicht wollen. Ja. Das haben wir früher auch so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber im Grunde genommen ist es so, das Europaparlament ist ja definiert schon ganz offiziell als Vertretung aller Bürger der EU-Mitgliedstaaten. Ja. Und in den EU-Mitgliedstaaten, in allen sicher, ja, in manchen mehr, in manchen weniger, gibt es auch viele EU-Gegner. Also haben die auch ein Recht, im Europaparlament vertreten zu sein, und genau das wollen wir eben tun, damit eben die EU-Gegner einen größeren Stellenwert in der Öffentlichkeit bekommen, dass man beginnt, sie wahrzunehmen als einen nennenswerten und maßgeblichen Teil der Bevölkerung, der auf allen Ebenen seine Rechte eben einzufordern hat und womit das auch akzeptiert wird. Das ist quasi die Botschaft, die ein Einzug dieser Liste EU-Nein ins Europaparlament zur Folge hätte. Und ich glaube, dass das schon sehr wichtig wäre. Und wer da mithelfen will, der leistet eben einen Beitrag dazu. In dem Fall jetzt einmal zuerst mit der Unterstützungserklärung und dann eben auch mit der Stimmabgabe. Und dann in weiterer Folge mit der Interaktion mit den Bürgern, weil das wird ein wesentliches Anliegen von uns sein. Wir wollen dort in erster Linie Bürgeranliegen vertreten, zu denen wir ohnehin seit vielen Jahren schon Zugang haben.
Das heißt letztendlich, Ingrid, Sekunde noch, Arnold, wenn man als EU-Gegenpartei in Brüssel sitzt, heißt das nicht, dass alles nur schlecht ist in der EU.
Nein. Ne?
Das heißt ja auch, ihr wollt nur die Missstände sagen, so wo man ein bisschen natürlich Weitblick auch hat, den viele Menschen ja vermissen in der EU und deswegen wir auch diese Situation, denke ich, haben. Deswegen finde ich das als einen ganz wichtigen Part, dass man mit solchen Themen oder Parteien auch ins EU-Parlament einzieht. Das heißt aber, vielleicht wird irgendwann mal was erarbeitet, so dass man auch diese Missstände wieder ein bisschen mehr in die Ordnung bringt. Das heißt vielleicht für die Zukunft, dass die EU-Gegenpartei auch nicht immer so heißen
wird. Ja, das kann durchaus sein, aber derzeit ist es schon noch sehr notwendig.
Absolut, absolut. Bin ich voll bei dir und es hat auch seine Berechtigung, sehe ich so. Arnold, bitte.
Ja, es geht ja nicht gegen Europa an sich bei dem Ganzen. Denn der Grundgedanke der EU ist ja eigentlich positiv gewesen. Nur es hat ja geheißen, dass die Souveränität der Nationalstaaten als Mitglied gewahrt bleiben, was nicht der Fall ist. Und das Ganze heute ja nur mehr ein supranationales, also über den Staaten stehendes Konstrukt ist und auch über den Staaten hinweg entschieden wird, über die Köpfe der Bürger hinweg sowieso. Das ist eh klar und das muss geändert werden.
Ja, also natürlich, ne? Das mit dem Supranational, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn Sie sich erinnern, der Hauptslogan vor der EU-Beitrittsabstimmung in Österreich, der heute noch sehr in den Köpfen der Leute sitzt, das war ja genial ausgeklügelt, war ja gemeinsam statt einsam. Aber von gemeinsam ist ja keine Rede, denn die EU ist keine zwischenstaatliche Organisation, sondern eben eine überstaatliche, eine supranationale. Und das heißt, man will also die Staaten auflösen. Und es geht das ja total in die Richtung. Wie gesagt, es soll ja jetzt eine europaweite EU-weit, muss man sagen, Arbeitslosenversicherung kommen. Es soll ein Finanzminister für die ganze EU kommen. Also, dass die Finanzhoheit der Mitgliedstaaten dann völlig ausgelöscht wird. Und so geht das Schritt für Schritt weiter. Ja, also man will einfach einen Riesenstaat hier schaffen und das ist völlig unmenschlich und es wird auch hinten und vorn nicht funktionieren. Das sieht man ja an anderen Großreichen in der Geschichte auch. Der Reichtum Europas, der geistige, kulturelle Reichtum Europas ist die Vielfalt und ist die Vielgestaltigkeit und diese soll unbedingt erhalten bleiben. Natürlich, eine Zusammenarbeit untereinander ist sinnvoll. Das wäre zum Beispiel über die EFTA sehr gut möglich. Österreich könnte jederzeit der EFTA wieder beitreten. Wir waren ja Gründungsmitglied und waren 36 Jahre Mitglied. Die EFTA gibt es nach wie vor. Die Schweiz spielt dort natürlich eine große Rolle. Die haben Handelsverträge mit vielen anderen Staaten der Welt. Und man kann die wirtschaftliche Seite sehr gut über die EFTA und über bilaterale Verträge lösen. Es gibt den Europarat, es gibt ja andere Gremien in Europa, die Zusammenarbeit der Staaten untereinander betreiben. Und das ist natürlich wünschenswert und auch richtig.
Du hast gerade gesagt, auch die Auflösung der Staaten, die Souveränität lässt nach. Das bedeutet auch, die ganzen Kulturen werden ja im Endeffekt zerstört oder abgebaut. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wir haben auch das, du hast ja auch das Migrantenproblem auf deiner Seite. Und da wird ja auch mit geschürt, so sage ich mal, dass die kulturellen Dinge ja gar nicht mehr gelebt werden dürfen können. Siehe Deutschland. Mhm. Ne? Wir haben ja die Nebenwirkung, leider, so viele Menschen, Mädels, Frauen werden leider abgestochen, vergewaltigt und noch vieles andere. Da gab es ja auch in Berlin eine Art Demo, nicht unbedingt Aufmerksamkeit, wo man die Opfer anhand eines DIN A4-Papier aufgezeigt haben. Und das waren Hunderte, wenn nicht sogar Tausend schon. Es ist bedenklich, in welcher Zeit wir leben. Es wird Zeit, dass wir da ein bisschen mehr Ordnung wieder reinbekommen. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt gegen die Menschen bin. Ich sage immer, für mich mein Motto, jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung, der jetzt gerade hier im Land ist. Mhm. Sonst wäre er ja nicht hier. Mhm. Ja. Jedoch, die Nebenwirkungen sieht man, ne? Es werden immer mehr Moscheen gebaut und dann hört man auch, der Islam gehört zu Europa oder auch zu Deutschland. Mhm. Ne? Und da bin ich nicht der Meinung, es war noch nie islamisch, bis auf die Türken, die bis nach Wien hingezogen sind. Ne? Das weißt du ja auch sicherlich. Ne? Da kann man sagen, das war aber Jahrhunderte zuvor gewesen. Heute hat sich die Kultur doch etabliert. Das Problem der Ausländer. Wie siehst du das an das Migrantenthema? Mhm.
Ja, das ist natürlich sehr vielschichtig. Ein wichtiger Punkt, gerade auch was den Islam betrifft, ist die Aufklärung. Das muss man sehen. Eine der größten geistigen Errungenschaften Europas war die Aufklärung. Das heißt im Wesentlichen die Trennung zwischen Staat und Religion. Und das ist ein Punkt, glaube ich, in dem Europa vielleicht auch weltweit führend ist. Und das hat der Islam eben nicht vollzogen. Der Islam hat einen Gottesstaat oder bezeichnet sich auch als Gottesstaat. Da ist eben Staat und Religion eines. Und daraus ergeben sich natürlich viele der Schwierigkeiten, die hier ja schon genannt wurden, der großen kulturellen Unterschiede auch. Und ich denke, darum sollten wir als Europäer, wir fühlen uns natürlich als Europäer, ja, auch kämpfen, dass wir das beibehalten können. Weil wenn eine Parallelgesellschaft sich entwickelt, wie wir es ja eigentlich jetzt schon haben in Österreich, wir haben schon an die 700.000 Muslime in Österreich, dann wird es kein friedliches Zusammenleben auf die Dauer geben können. Und das Zweite, was man da sehr sehen muss, glaube ich, bei der Migrationsfrage, ist diese Sache mit dem Lohndumping. Wenn Sie sich anschauen, wer über die Jahre hinweg immer wieder gerufen hat, ja, nach Ausländerkontingenten, Erhöhung der Ausländerkontingente für die Wirtschaft, war immer die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer. Also das heißt, die Firmen, die großen Firmen vor allem, ja, die wollen ausländische Arbeitskräfte auch aus anderen Kontinenten, Afrika, hereinholen, weil diese das Lohnniveau drücken. Weil wenn das Arbeitskräfteangebot höher ist, dann sinken halt automatisch die Löhne. Und das ist eigentlich ein Ausnützen sowohl der Einwanderer als auch der einheimischen Bevölkerung. Das wird immer übersehen. Denn die Länder, aus denen die herbeigeschleppt werden, meistens werden sie ja geschleppt, ja, mit also eigentlich Firmen auf gut Deutsch gesagt, die verlieren ja auch, weil die verlieren ihre jungen, gut ausgebildeten, teilweise zumindest gut ausgebildeten Leute, die sie ja selbst brauchen würden in ihrem Land. Das hat ja kürzlich der Präsident Kenias ganz deutlich ausgedrückt. Ja, genau das hat er gesagt, dass das ein Verlust ist für die eigenen Länder, die das eigentlich gar nicht wollen. Also in Wahrheit sind auch da die großen Konzerne dahinter, die die Profiteure der ganzen Migrationsfrage sind. Und das wird immer ein bisschen übersehen. Und da muss man vielleicht etwas sagen. Viele Leute glauben ja, dass die jetzige Regierung, deren Hauptthema, warum sie gewählt wurde, war ja die Einwandererfrage, dass die da jetzt bremsen werden. Und das ist aber nicht so. Denn diese Regierung hat sowohl das Marrakesch-Abkommen zwischen 26 afrikanischen Staaten und 27 EU-Mitgliedstaaten unterschrieben. Eine offizielle Vertreterin, der Ministerin Kneißl, hat es unterschrieben, ganz geheim. Das wurde überhaupt nirgends irgendwo vermittelt. Und das ist ein 8-seitiges Abkommen. Sie können das bei Google finden. Das ist allerdings erst Monate nach dem Beschluss, nach der Unterzeichnung durch alle diese Staaten überhaupt im Internet zu finden gewesen. Offiziell heißt das politische Deklaration von Marrakesch. Können Sie jederzeit nachschauen. Wir haben ein eigenes Schreiben ans Außenministerium gerichtet. Es ist offiziell von Österreich unterzeichnet worden. Nur Ungarn hat als einziger EU-Staat nicht unterzeichnet. Und das Gleiche gilt für den UNO-Flüchtlingspakt, der ähnliche Bestimmungen enthält wie der UNO-Migrationspakt. Diesen hat die Regierung nicht unterschrieben. Sie hat sich der Stimme enthalten, zumindest. Das ist groß in allen Medien hinausposaunt worden. Was aber nirgendwo gestanden ist, ist, dass gleichzeitig still und heimlich der UNO-Flüchtlingspakt von der österreichischen Regierung unterzeichnet wurde. Ja, nur wenige Tage später. Und durch diesen UNO-Flüchtlingspakt kommen über die Hintertüre die Flüchtlinge herein, die sie über den Migrationspakt nicht hereinbekommen. Und diese Abkommen hat die jetzige österreichische Regierung unterschrieben. Das heißt, wenn man da immer wieder hört, dass der Kickl zum Beispiel sagt, ja, ihm sind die Hände gebunden, weil wegen der internationalen Vereinbarungen, dann muss man wissen, dass seine Partei diese internationalen Vereinbarungen mit unterschrieben hat.
Ja, sagt ja eine ganze Menge aus. Ich habe das Gefühl, dass, ich meine, du hast gerade am Anfang deiner Worte gesagt, dass auch die Länder, wo jetzt die Flüchtlinge herauskommen, auch Nöte haben. Und da gibt es ein Beispiel, Leo Gabriel war mal auch da, er war ganz erschrocken, er fährt durch Syrien und sagt, plötzlich sitzt neben ihm ein Schweizer und dann hörte er Bomben fallen, das muss doch irgendwann aufhören, sagt Leo Gabriel. Mhm. Und der Schweizer sagte, nein, ich hoffe, dass es nicht aufhört. Mhm. Ja, weil es um die Wirtschaft geht. Er war Architekt. Mhm. Ne? Ich möchte das nur mal so sagen. Und dann gibt es einen zweiten Bericht. Die Frauen in Syrien gehen auf die Straße. Mhm. Warum? Weil die Männer fehlen. Für den Aufbau.
Genau. Ne?
Und statt da mal Programme zu machen, wie das für das Zurückbringen dieser Menschen, weil das ist doch ganz wichtig, wenn die und wir haben ein anderes Problem in Europa, beziehungsweise auch Deutschland. Wir haben einen Männerüberschuss. Was passiert mit den deutschen Männern oder auch mit den deutschen Frauen? Das sind auch Nebenwirkungen.
Ja, ja.
Und dann kommen wir auf der anderen Thematik, jetzt geht es schon wieder crazy weiter, Frühsexualisierung, ne? Der Gender-Wahnsinn, wo der Islam ja überhaupt nicht mit zurechtkommt. Ja, da schaffen wir doch schon Lager heute, wo wir wissen, das wird eskalieren.
Ja. Ja?
Und da frage ich mich, das ist doch verantwortungslos, oder?
Sicher, ja, na, keine Frage. Nicht. Man kann Kulturen, die so weit auseinander sind, nicht einfach auf engstem Raum zusammenmischen und dann erwarten, dass das funktioniert. Ja. Ist, warum eigentlich auch? Es besteht ja keinerlei Notwendigkeit. Die Türkei ist ein wunderschönes Land, ja, ist auch ein großes Land, ja. Also warum müssen die unbedingt in christliche Länder, wenn man es schon so sagen will, ja, auswandern? Es gibt ja genug islamische Länder in der Welt. Also wenn Sie unbedingt auswandern wollen, aus welchen Gründen jetzt immer, dann wäre es doch viel naheliegender, wenn Sie das in Länder tun würden, wo Ihre Religion gelebt wird.
Das sollte so sein. Jedoch wurde ja die Werbung gemacht in diesen Ländern, ja, ne, das wissen wir ja, genau. Und es wurde gelockt. Und wenn so man heute es. Sieht, ja. Ne, was ein Hartz-IVler in Deutschland bekommt, hier die Mindestsicherung, und wenn jetzt eine vierköpfige Familie bekommt, bekommen die ja, was ich hörte, bis zu 30.000 Euro zeitweise. Jetzt, ist nicht, jetzt dieses Beispiel bitte als Beispiel nehmen, aber es sind viele Gelder, im Gegensatz, da wird eine Spaltung gemacht, eindeutig.
Ja, natürlich.
Und dass man sowas zulässt, es tut mir wirklich leid. Menschen mussten ihr Leben lang arbeiten, um eine Pension zu bekommen.
Natürlich.
Ne, Inga, du weißt das selber. Ja. Ne? Ja. Und dann plötzlich kriegen die einfach Geld hinterhergeschmissen. Ja. Da muss doch mehr hinterstecken. Das sind doch Lobbyisten dahinter.
Ehrlich.
Ja, ich könnte schon wieder so viel sagen.
Ja, ja.
Vielleicht magst du noch ein paar Worte sagen.
Ja. Naja, da spielt natürlich viel mit, auch die Wohnungshaie, die Vermieter, ja, die dann also Wohnungen vermieten, wo viele Menschen drinnen wohnen, ja, also um letztlich auch teures Geld, wenn man das jetzt pro Person rechnet, in unzumutbaren Verhältnissen, ja. Also die sind ja auch Gewinner davon, nicht? Und es ist ja auch teilweise so, dass die Häuser, ja, oder Familien auch, die Immigranten oder Flüchtlinge beherbergen, unter Anführungszeichen, die ja auch nicht wenig Geld dafür bekommen, ja. Also auch das ist ja in der Zwischenzeit eine Art Industrie geworden. Und da sind halt beinharte Profitinteressen dahinter. Also mit Helfen der Bevölkerung aus diesen Ländern hat das gar nichts zu tun, ja. Was man natürlich schon auch sagen muss, dass die Politik der Konzerne in diesen Staaten, aus denen diese Menschen kommen, natürlich auch gewaltige Zerstörungen anrichtet. Also der Rohstoffhunger, also der Rohstoffabbau in diesen Ländern und die Untergrabung der örtlichen Einkommensverhältnisse durch die Konzernpolitik ist schon gewaltig. Ja. Nur glaube ich, dass das nicht dieselben Leute sind, die daherkommen. Denn die da vertrieben werden von ihren eigenen Grund und Boden, die könnten sich die Schlepper ja gar nicht leisten. Also man hat den Verdacht, dass da ganz andere da herbeigeschleust werden, eben um diese Politik der billigen Löhne und so weiter herbeizuführen. Das sind nicht die, die dort wirklich also im Elend sind. Ja,
ja, in Österreich haben wir den 12-Stunden-Tag. Ne? Eigentlich kontraproduktiv, statt weniger zu arbeiten, Automatisierung, Transhumanismus, ne? Möchte ich einfach mal mit reinbringen.
Ja.
Ne? Sollte ja eigentlich genau das Gegenteil eigentlich bewirken, dass wir weniger arbeiten sollten, weil in Zukunft haben wir immer mehr Menschen, die weniger arbeiten werden. Aber irgendwie, ne? Und die Förderung jetzt nochmal zu diesen reisenden Ausländern, ich finde es erschreckend, wenn ein Gericht in Deutschland entscheidet, dass ein Mann schon 7-jährige Kinder jetzt heiraten darf.
Ja,
ein Gericht, und er darf auch schon Geschlechtsverkehr haben. Da geht mir der Schauer durch. Ja. Für diese Kultur ist das natürlich ein Erfolg, weil sie es ja so sehen. Aber das gehört doch nicht in unseren Regionen herein.
Ja.
Na, da sollte man doch mal drüber nachdenken dürfen.
Natürlich, ja. Ein Punkt, glaube ich, der auch wichtig ist, vor allem uns auch sehr wichtig ist, ist die Neutralität. Weil da wird sich in den nächsten Jahren einiges abspielen und ich glaube, das ist besonders wichtig deshalb auch, dass wir vielleicht in dieses Europaparlament hineinkommen, weil da braucht es einfach Aufpasser. Die Entwicklung in Richtung EU-Armee in enger Verzahnung mit der NATO, das muss man ja auch sehen, ja, weil 27 der 28 EU-Mitgliedstaaten sind, oder 25, ja, also jedenfalls der überwiegende Anteil, vor allem die Großen, sind ja NATO-Mitglieder gleichzeitig, ja. Also das ist ja in enger Verzahnung zu sehen. Und das ist natürlich für einen neutralen Staat wie Österreich, also ein absolutes No-Go. Und trotz aller Beteuerungen der Politiker, dass sie das eh nicht wollen, haben sie aber schon Schritte in diese Richtung getätigt. Mit dem PESCO-Abkommen, das ja Bundeskanzler Kurz unterschrieben hat, ja, die ständige strukturierte militärische Zusammenarbeit untereinander, die ist schon unterzeichnet. Und es werden weitere Schritte in diese Richtung getätigt. Also das geht scheibchenweise. Und das hätte schon lang schon die NATO-Partnerschaft für den Frieden, bei der Österreich ja Mitglied ist, war ja auch schon ein klarer Neutralitätsbruch. Genau genommen war der EU-Beitritt als solcher ein Bruch der Neutralität. Ja? Und es war ja auch einer der Hauptgründe, warum Kreisky als SPÖ-Bundeskanzler damals eben Österreich nicht in die EU geführt hat, sondern in die EFTA, ja, wegen der Neutralität. Weil damals hat das noch gegolten, dass die Neutralität ein Hindernis ist für einen EU-Beitritt. Das ist auch ganz klar, aber seine Nachfolger haben sie dann darüber hinweggesetzt. Weil wenn es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt, so nennt sich die EU ja, im militärischen Bereich, dann kann ein einzelnes Land keine eigenständige Außenpolitik betreiben. Und die Neutralität ist in erster Linie ein außenpolitisches Instrument. Das ist ganz klar und daher war schon der EU-Beitritt als solcher, ja, also die Vernichtung sozusagen der Neutralität. Wir wollen sie aber unbedingt wieder zurückholen. Gerade jetzt in Anbetracht der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist das ein besonders wichtiges Friedensinstrument und das ist einer der Hauptgründe, warum wir aus der EU auch wieder heraus wollen.
Absolute Neutralität. Ich möchte mal ein paar Punkte mal vorlesen, die ich da auch geschickt bekommen habe. Und bitte nicht vergessen, warum die Österreicher für die EU gestimmt haben. Wer erinnert sich noch an die EU-Beitrittsversprechen, unsere Politiker und was daraus geworden ist? Die österreichische Schilling wird erhalten bleiben. Das wurde gesagt. Die Neutralität bleibt gewahrt. Die Lebensmittel werden nach der EU-Beitritt billiger. Ederer Tausender, eine vierköpfige Familie, wird sich pro Monat 1000 Schilling, das sind heute 72 Euro, ersparen. Das österreichische Bankgeheimnis wird unverändert bleiben. Ein Nichtbeitritt wird 31.000 Arbeitsplätze kosten. Europa wird mehr Arbeitsplätze bringen. In der EU ist das Preisniveau niedriger. Die Preise werden bis zu 70% fallen.
Sehr witzig.
Eine Überfremdung Österreich ist keinesfalls zu befürchten. Die damalige Regierung drohte, wenn Österreich dabei ist, können wir mitreden, gemeinsam statt einsam. Ansonsten wird über unser Land bestimmt. Nur in der EU sind die Pensionen auf Dauer gesichert. Die EU-Beitritt erhöht die Sicherheit im Land. Es wird eine Steuererhöhung, es wird keine Steuererhöhung geben. Die Anonymität des Sparbuches wird in der EU unangetastet bleiben. Das waren die Gründe für, ich sage jetzt mal, die Verblendung. Darf ich das so sagen?
Ja, sicher.
Hast du ein paar Worte dazu?
Ja, naja, es ist so, die Versprechungen vor dem EU-Beitritt, die waren natürlich so massiv, das hast du eh gerade vorgelesen, dass das schon viele Leute bewogen hat, dafür zu stimmen. Nur haben sie halt eben nicht gestimmt. Das konnten die Leute nicht wissen. Sie haben denen weitestgehend ja doch geglaubt. Wir haben ja vor dem EU-Beitritt auch schon große Kampagnen gemacht gegen den Beitritt zur EU. Aber es wurde dann berechnet im Nachhinein, dass die Befürworterseite, das waren ja praktisch damals alle offiziellen Institutionen und die großen Parteien, die hatten 800 Millionen Schilling zur Verfügung, also fast 1 Milliarde Schilling, nur für die Propaganda für den EU-Beitritt. Und jetzt kann man sich vorstellen, kleine Bürgerinitiativen, die dagegen aufgetreten sind, waren ja nicht nur wir, waren ja verschiedene andere auch. Also das sind natürlich Beträge, die ja jenseits von Gut und Böse sind. Wir haben ja mit ganz wenig auskommen müssen. Und so gesehen war es eigentlich schon ein Erfolg, unter Anführungszeichen, dass ja immerhin 33% der Österreicher gegen den EU-Beitritt gestimmt haben, trotz dieser gewaltigen Propagandalawine dafür. Nur, das muss man eben sehen, da hat das Kapital, wenn man so will, gesiegt. Und ich glaube, das sollte uns auch eine Lehre sein. Das ist ja auch bei den Wahlen immer wieder so. Wenn man anschaut, die letzten Nationalratswahlen, da hat die Kurzpartei, die Türkisen, wie sie sich ja marketingmäßig nennen, über 13 Millionen Euro für den Wahlkampf ausgegeben. Die Freiheitlichen über 10 Millionen und die Sozialisten über 7 Millionen. Und diese Parteien haben eben einfach die Mandate sozusagen weitestgehend unter sich aufgeteilt. Also es gewinnt bei den Wahlen nach wie vor das große Geld. Und ich glaube, das muss für uns Bürger ein Ansporn sein, diese Spirale einmal zu durchbrechen und auch Gruppierungen zu wählen, die also über gar kein Geld genau genommen verfügen, sondern die eben nur gute Absichten haben und sich schon lange auch beschäftigt haben mit diesen Themen und an denen schon sehr lange arbeiten. Und das ist auch ein Stück Demokratie, dass die Bürger beginnen, Gruppierungen zu unterstützen, die nicht vom Kapital unterstützt werden.
Du hast gerade ein paar Summen genannt. Ich möchte mal einen Vergleich machen, Inge. Bin gespannt, wie du darauf reagierst. Wir wissen, die Bundesrepublik Deutschland hat ein Jahresbudget für Militär mittlerweile bis zu 85 Milliarden Euro veranlasst. Weißt du, wie viel Geld man benötigt, um den Welthunger zu besänftigen, beseitigen? Zu eliminieren?
Weiß ich nicht, aber
6 Milliarden.
Das wäre sicher interessant. Ja.
6
ja.
Milliarden. Naja, und jetzt muss man mal überlegen, 6 Milliarden gegenüber nur einem Land. Nee, wann wird der Mensch erwachsen?
Naja, natürlich, nicht freilich. Aber nur, da muss man schon sagen, da müssen wir uns alle auch selber bei der Nase nehmen. Ja?
Auf jeden
Fall. Weil die Wähler sind ja wir. Ja? Und man hat ja gesehen, wie die letzten Wahlen in der Reihe nach ausgegangen sind. Also noch ist das nicht gelungen, diese Spirale zu durchbrechen, diese Kapitalspirale. Aber man muss am Arbeiten dran und man hofft, dass es eben beim nächsten Mal gelingen wird. Und etwas vielleicht noch zu dieser Auflistung vorhin von den Versprechungen. Also der größte Schwindel war ja das mit der Kaufkraft. Ja. Also der Kaufkraftverlust seit dem EU-Beitritt, insbesondere seit der Einführung des Euro, ist natürlich gewaltig geworden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was versprochen wurde vor der Wahl. Das weiß jeder, spürt es in seinem Geldbörsel. Die Löhne, die Einkommen sind nominal seit dem EU-Beitritt kaum gestiegen. Sie sind eigentlich im Wesentlichen stagniert. Aber die Preise sind explodiert seither in vielen Bereichen. Und daraus ergibt sich ein enormer Kaufkraftverlust unserer Einkommen und Pensionen. Das spürt jeder, wenn er nicht wirklich zu den oberen 10.000 gehört. Und das ist auch schon ein Grund, warum man der EU eine Absage erteilen sollte, unserer Meinung nach, weil wir werden einfach alle ständig ärmer. Und das trifft natürlich immer die unteren Schichten zuerst, weil die haben ja nichts mehr zum Zusetzen. Es wird aber nach und nach auch die oberen treffen. Und die Arbeitsleistung, weil du hast ja gesagt, 12-Stunden-Tag, ja, die Arbeitsleistung der Bevölkerung wird ständig mehr und das, was wir dafür bekommen, wird ständig weniger. Also wer profitiert von der Arbeitsleistung? Natürlich die großen Geldgeber und die großen Unternehmen.
Ja, absolut richtig. Wenn ich deine Worte wieder höre, da wird mir manchmal gruselig im Bauch, ne, sind aber anscheinend Fakten. Ich sage aber auch, wir wissen das, ich habe gerade gesagt, wann werden die Menschen, diese Führungskräfte mal erwachsen? Man sieht Griechenland, die Defizite, was da an Geld ist. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit überall. Und trotzdem wird für den Kapitalismus nur entschieden. Und man sieht zu und man weiß das, wie dass die Armut immer schlimmer wird. Dumpinglöhne, das kann man gar nicht mehr, das sind Fakten, sind das. Okay. Und wenn die Menschen weitermachen, was passiert dann aus Erfahrung der Geschichte? Teile und herrsche, Systeme fallen, Krieg. Oder Unruhen. Ja. Nee, mir kommt das vor, wir haben ja gerade einen Betrag genannt von 80 Milliarden Euro oder 85. Ja, das ist die Industrie, die dahinter sitzt. Ja, die wollen natürlich. Das anscheinend. Ja. Also sind wir sowieso nicht souverän, denke ich, Ingrid. Der Österreich hat sich, glaube ich, genauso wie andere Länder, zu viel in der Internationalität abhängig gemacht. Kann das sein?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, Sie brauchen ja nur unsere Regierungsmitglieder anschauen. Was tun die eigentlich die ganze Zeit? Sie fahren in der Weltgeschichte herum, wie der Wiener so sagt, ja, sind ständig irgendwo auf irgendwelchen Konferenzen auf Sündteuren, wo also Energie und verbraucht wird ohne Ende und ständig fliegen sie mit dem Flugzeug irgendwo hin. Wann sind die eigentlich noch bei den normalen Bürgern? Die wissen ja gar nicht mehr, wie wir überhaupt leben. Also es ist ja hier auch eine Internationalisierung der Politik eingetreten. Wenn man bedenkt, da wird jetzt zum Beispiel ein Projekt mit China, ja, ist schon unterzeichnet sozusagen, ja, die Seidenstraße, viele werden ja schon gehört haben davon. Jetzt muss man denken, China ist 9000 Kilometer weit weg von Österreich und da soll jetzt unbedingt der Handel intensiviert werden über dieses Seidenstraßentransportprojekt. Ja, wir kriegen ja eh schon alles von China, von der Elektronik angefangen, bis über auch weite Teile des Lebensmittelbereiches. Das wissen nur wenige Leute.
Wo ja auch der Heini Staudinger sich einsetzt, ne, und möchte, dass die einheimischen Schuhe
genau. Ne, da werden natürlich die einheimischen Erzeuger noch viel mehr unter Preisdruck kommen. Und warum müssen wir denn unbedingt aus so weit entfernten Gegenden Produkte beziehen? Und das ist ja überhaupt keine zukunftsfähige Lösung. Aber da werden Milliarden und Milliarden ausgegeben. Und eben diese Internationalisierung, die hilft im Grunde genommen niemandem.
Ich denke, liebe Ingrid, wir machen eine Musikpause gleich. Ich frage nochmal den Arnold und wir haben auch den Marc Wahle da. Den Marc begrüßen wir nach der Musikpause auf jeden Fall. Und Arnold, hast du da ein paar deine Worte zu unserem Gespräch?
Ja, auf die Neutralität wollte ich nochmal zurückkommen. Wenn man sich so einzelne Berichte von außerhalb ansieht, dann kann man ja wahrnehmen, dass was die neutralen Länder wie Österreich und Schweiz zum Beispiel betrifft, als neutral unter Anführungszeichen und als Trittbrettfahrer bezeichnet werden. Und denke mal, vielleicht ist genau auch das mit ein Grund, weil wo kann man besser seine Interessen durchsetzen in einem Land, wenn es destabilisiert ist und die Vorbereitungen laufen ja in vollem Gang in gewissen Bereichen, wie man ja sieht.
Also ich glaube, die Neutralität wäre sehr wichtig, wieder zu gewinnen, ja. Weil, denken Sie jetzt an diesen Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland, ja. Sanktionen sind nichts anderes wie ein Wirtschaftskrieg. Und ich habe ja gerade erklärt mit China, ja. Mit China will man unbedingt den Handel intensivieren über 9000 Kilometer Entfernung. Mit Russland, das nur 1000 Kilometer weit weg ist, wird er uns verboten in weiten Bereichen. Also da sieht man, wie die Politik derzeit gespielt wird. Und von wegen Trittbrettfahrer, also das kann wirklich kein Mensch behaupten. Das sind halt die Schlagworte, mit denen man den Menschen das normale Denken abgewöhnen will. Unsere Politik muss auf jeden Fall wieder werden. Ja, eine gleiche Wertung aller Staaten, egal ob vom Westen oder vom Osten. Wir müssen nach allen Seiten hin gleichgewichtet agieren und dürfen niemanden einzeln bevorzugen und schon gar nicht, wenn es bereits militärische Konflikte gibt. Denn man muss ja sehen, diese Einkreisung Russlands, die derzeit läuft, das Vorschieben der NATO an die Grenzen Russlands, sowohl im Westen als auch im Süden, das ist eine extrem kriegsgefährdende Politik. Und die neutralen Länder, Schweiz und Österreich, können hier eine Stimme dagegen sein und auch immer wieder eine Stimme für die Einhaltung des Völkerrechts. Und das würde sonst fehlen in der Welt.
Warum wird das Völkerrecht nicht so im Vordergrund gesehen? Hat es vielleicht auch mit dem Geld zu tun? Wir leben ja im Handelsrecht, es gibt auch das Seerecht und das Ganze. Und immer wieder hat das Handelsrecht immer das Sagen, sage ich jetzt mal. Hast du da auch noch ein Wort dazu?
Naja, freilich, das ist aber ein Missbrauch des Völkerrechts in Wahrheit. Weil man braucht sich nur die UNO-Charta anschauen, da steht an erster Stelle gleich die ersten Sätze, ja, dass alle Völker und alle Staaten das Recht auf Selbstbestimmung haben und dass es keine Unterschiede geben darf zwischen den Staaten, egal ob große oder kleine. In der Praxis wird das leider ständig mit Füßen getreten, vor allem auch die USA setzen sich ja immer wieder über das Völkerrecht hinweg. Man sieht es ja jetzt in Venezuela auch. Ja. Man will sich da einfach eine Regierung installieren, die halt eben den Amerikanern passt und die ihnen die Rohstoffausbeutung dieser Länder erleichtert. Und das ist ein Bruch des Völkerrechts. Und es ist also unglaublich, dass der österreichische Bundeskanzler Kurz hier dieselbe Haltung einnimmt wie die USA. Da kann man sich schon was denken dabei.
Ja, also mir sagt das als Laie, als Außenstehende eine ganze Menge. Die Antworten draußen dürft ihr selber finden. Ich glaube, jetzt zum Thema haben wir ein gutes Lied. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Und es ist ein super Song, den haben wir bekommen vom Franz Josef aus Graz. Und ich schaue kurz auf den Player. Das ist Christoph und Lolo. Und Musik ab. Und wir sind gleich wieder für euch da.
Ja, geht.
In dieser Stadt gibt's einen Park, der liegt zentral und ist gepflegt. Und wenn es schön ist, sind die Bänke bis zum letzten Platz belegt. Nur die Wiesen sind leer. Und wenn man danach fragt, hört man, das Liegen in den Wiesen ist behördlich. Sagt. Und wenn man trotzdem versucht, sich dort auszuruhen, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Ja, wir dürfen das Gras nicht beim Wachsen stören. Und wir dachten schon, die Wiesen würden uns gehören. Und letzte Woche war im Park ein Riesen-Event von einer Firma, die so groß ist, dass sie jeder kennt. Die durften in dem Park alles niederplanieren und dann tagelang ihre Produkte präsentieren. Als sie weg waren, war die Wiese vollkommen zerstört. zerstört. Ja, ja, jetzt wissen wir wohl, wem diese Wiese gehört. Und seitdem nur für den Fall, dass jemand fragt, ist in der Wiese liegen wieder behördlich untersagt. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Und gleich neben dem Park ist ein öffentliches Klo. Das ist seit einem Jahr versperrt und keiner weiß genau wieso. Irgendetwas wird da langwierig repariert. Nur dumm, dass es die Leute hier oft sehr pressiert. Denn die Kinder und Senioren haben ständig volle Blasen. Und die pinkeln dann verschämt hinter die Büsche auf den Rasen. Viel lieber würden die ganz kultiviert ihr Wasser lassen. Zum Glück gibt es Politiker, die sich damit befassen. Doch die Lösung ist nicht etwa das Klo zu reparieren. Nein, nein, die Lösung ist dort Videokameras zu installieren, um die illegalen Wasserlasser dadurch abzuschrecken, polizeilich zu verfolgen und mit Strafzetteln zu necken. Die paar hunderttausend überweist die Stadt doch gern an irgendeinen miesen Überwachungskonzern. Und nicht zuletzt deshalb ist die budgetäre Lage hart. Ganz klar, dass man da bei den Toiletten spart. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Kein stiller Ort, nur man in Ruhe brunst. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns.
Was ist verboten?
Ja, ich muss jetzt hier.
Achso.
Ja.
Ist aber nicht beim Eingang gestanden.
Ich stell die überall.
Das Musizier verboten ist.
Dass der Park jetzt einer Bank gehört, das wissen wir wohl. Und die Wände dieser Stadt gehören dem Werbemonopol. Und wem der Rest gehört, merkt man auch ganz schnell. Die halbe Stadt gehört dem Baukartell. Und der Zugang zum Fluss gehört dem Yachtenverein. Die schönsten Gärten dieser Stadt gehören den großen Brauereien. Und es gibt Leute, die es ganz gewaltig stört, dass der Wald noch immer den Adligen gehört. Die leeren Häuser gehören den Spekulanten, die Intakten und die ganz zufällig Abgebrannten. In den Niesengassen ist es völlig klar, hier regiert die Glücksspielmafia. Und die Autobusse sind mit Werbung zugeklebt, da sieht man gar nichts mehr raus, das hat man noch nicht erlebt. Und trotzdem ist das Busfahren so teuer wie noch nie. Was für eine Ironie. Die Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Ja, diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns.
Ein Song zum Nachdenken, glaube ich. Die Stadt sollte eigentlich uns gehören. Ja, da sind wir wieder beim Geldthema. Geld, wie was ist, ne? Wie wir ein Zinssystem aufgefasst haben. Da gibt es solche Sprichwörter. Ja, ganz viele gibt es da. Wenn die Menschen wüssten, wie Geld entsteht, da würde so manch ein Krawattenhänger, naja, ne, irgendwas man damit machen kann, das wisst ihr dann selber. Ne, ist eigentlich eine Traurigkeit, wenn man das so sieht. Das Wunder von Wörgl ist dir ja auch schon mal durch den Kopf
gegangen. Freilich,
ja. Und das war ja eigentlich ein gutes System, was man auch heute noch einsetzen dürfte, sollte. Aber
ja, ja, natürlich, aber da ist das Bankensystem natürlich total dagegen, ja.
Ja, aber die Banken.
Das war damals schon, ja.
Aber die Banken sind ja im Endeffekt Gangster, wenn man das so sieht. Ne, ich meine, der Banker, der da arbeitet, ne, sitzt auch in diesem Hamsterradl drin. Aber nicht vor gut so langer Zeit hatte ich in der PSK-Bank in St. Pölten einen Herrn gehabt, den nenne ich natürlich jetzt nicht den Namen. Der war ungefähr 30 Tage vor seiner Pension und ich habe ihn mit ein paar Fragen geimpft. Und er sagte, Er durfte nicht reden. Und dann hat er mir zum Schluss beim Tschüss sagen gesagt, ich habe ja nur noch 32 Tage. Schauen Sie sich die Strichliste an. Dann gehe ich in die Pension und dann ist er bereit, mit mir zu reden. Das sind einfach nur Sachen, auch selbst die Angestellten wissen schon, was los ist. Ein Beispiel noch, Ingrid, bei uns auf dem Konto zum Beispiel, gibt es eine Rubrik, die nennt sich Manipulation und die wird einfach abgebucht, jedes Quartal. Ich bin bei den Banken schon gewesen, ich habe in der Hauptzentralbank angerufen, glaubst du wirklich, keiner weiß, was das bedeutet, aber es wird einfach kassiert. Das sind einfach die Zeiten heute, ne? Das mal so am Rande, Manipulation. Ne? Und wieder noch eine neue Steuer und noch eine neue Steuer. Klima haben genau dasselbe. Wir haben ja viele Problematiken, sage ich mal, aber auch Lösungen. Und die Lösung, denke ich, ist jetzt auch in deinem Fall diese Unterschriftsammlung auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Es ist einmal ein Schritt, ein wichtiger.
Ne? Ein richtiger Weg vor allem.
Ja.
Ne? Und Österreich hat die Neutralität offiziell auf dem Papier. Sollte man auch dafür einstehen. Obwohl wir wissen, Österreich ist auch nicht mehr neutral. Ja. Ne? Das wissen wir aufgrund der Diskrepanzen jetzt dieses mit Russland. Hat man ja auch Kriegswaffen durchs Land geschoben. Das dürfte man ja auch nicht tun, wenn man das so sieht. Oder das Volk befragen, ne? Ob sie dafür einstehen oder nicht. Ne? Und jetzt rufen wir mal den Marc Wahle, der ist nämlich bei uns als Gast bei uns heute Abend. Und ihr könnt auch in den Wartebereich reinkommen, einfach reinkommen oder Telefon 0043 für Österreich 720-518-19 und die 7. Im Außenchat schaue ich auch nochmal rein. Da sind zwar ein paar Leute, aber es wurde noch nichts geschrieben und schauen wir mal, was passiert. Und jetzt sage ich einen guten Abend, Marc, für dich das Mikrofon.
Ja, guten Abend. Also mir hat man mit 10 die bayerische Verfassung ausgehändigt, mit 14 das Grundgesetz. Genauso wäre es natürlich schön, wenn man von der Europäischen Union irgendwas wie ein Dokument hätte oder die Menschenrechte der Nationen, der Vereinten Nationen. Dann glaubt der Mensch auch mehr dran, weil man doch ziemlich alleingelassen ist. Es geht schon um Platz. Wir haben 13 Millionen neue Zuwanderer hier in der BRD und es hatte dann auch Konsequenzen. Es geht einfach um den Platz. Die Europäische Union muss die Außengrenzen sichern. Das ist schon ein Grund der Existenz. Ich möchte dann aber auch in Rückblende geltend machen, wir hatten Karl den Großen mit seinem Reich, Barbarossa, das Reich Alexanders, das Dritte Reich, das ja 45 sein Ende nahm, offiziell, und die Europäische Union heute. Ne? Wir haben verschiedene Unionsversuche in der ganzen Welt und es mündet in den Vereinten Nationen, was ich hier notiere als das Erste Weltreich. Ja. Wer weiß, wie es weitergeht. Ne?
Danke dir, Marc. Das Mikrofon für dich.
Ja, das ist ein interessanter Einstieg. Also eine Verfassung in dem Sinn hat die EU schon. Das ist nämlich der Lissabon-Vertrag. Das war ja der ursprüngliche Verfassungsvertrag der EU, der in zwei Staaten durch eine Volksabstimmung abgelehnt wurde, in Frankreich und in den Niederlanden. Daraufhin hat man den Verfassungsvertrag dann umgetauft auf Lissabon-Vertrag, also so quasi auf einen einfachen Vertrag heruntergestuft. Es steht aber kaum was anderes drinnen, als in der EU-Verfassung sowieso drinnen gestanden wäre. Aber mit diesem Trick hat man dann weitere Volksabstimmungen umgangen. Also das einmal zu dem, die EU hat auch eine Grundrechtecharta, aber das ist einer der schlechtesten Menschenrechtstexte, den es überhaupt gibt. Da gibt es nicht einmal das Recht auf freie Lehre, ja, da gibt es kein Recht auf politische Freiheit und verschiedene andere Dinge. Also geben tut's diese Dokumente schon, aber sie sind eigentlich gewaltige Rückschritte gegenüber der Rechtsentwicklung, die wir längst schon in den Staaten haben. Und was den EU-Außengrenzschutz anbelangt, die EU will ja die Grenzen gar nicht schützen. Ja, sonst hätte sie das ja längst schon können. Das geht ja jetzt schon über Jahrzehnte hinweg. Und alle diese Verträge, Pakte, Deklarationen und so weiter, die da ständig, ja, das wird ja auch weitergehen. Deshalb wäre ja gut, wenn wir da im EU-Parlament wären, um das eben zu beobachten und aufzuzeigen. Diese ganzen Pakte und Verträge und so weiter, die dienen ja eigentlich der weiteren Migration und nicht der Eingrenzung dieses Bereiches. Also gerade die EU und auch die UNO, daher ja auch der UNO-Migrations- und der UNO-Flüchtlingspakt, Ja, das sind ja eigentlich alles Erleichterungen für die weitere Masseneinwanderung und Integration auch, ja. Also wir dürfen da nicht verwechseln, quasi das Opfer und den Täter, ja. Die EU ist da der Täter, ja, und nicht das Opfer.
Ja, ja.
Als Konstruktion. Als Machtapparat.
Ja. Marc, bitte.
Ja, von der Konstruktion her ist ja eine Gebilde so, wie wir es leben. Ne? Also ich für meinen Teil, ich habe meine Kritik auch angewandt jetzt und habe die Europapolitiker angeschrieben, die ich befand, die ich erreichen kann für Bayern, ne? Und habe sie mal hingewiesen auf die Sendung heute und mein Möglichstes getan. Wie läuft's weiter? Ich meine, Brexit, wenn nicht der Großbritannien-Austritt kommt, was ist dann? Thomas?
Ja, das wird man sehen. Das ist natürlich jetzt in Fluss mit dem Brexit. Eines muss man natürlich sagen, ja, der Verlieren durch den Brexit tut natürlich nicht Großbritannien, sondern die EU. Denn deshalb bekämpft sie das ja auch so und deshalb warnt sie ja so vor dem sogenannten harten Brexit, was ja auch nur ein Werbeschlagwort ist. Man ist gar nicht verpflichtet, ein Austrittsabkommen zu schließen. Das steht in der Austrittsklausel im Lissabon-Vertrag eindeutig drinnen. Kann jeder nachlesen, Artikel 50. Also das ist überhaupt nicht verpflichtend, so ein Abkommen. Und Sie müssen ja bedenken, dass Großbritannien wesentlich mehr aus der EU importiert, als es dorthin exportiert. Das heißt, verlieren beim Brexit tut in jedem Fall die EU. Und deshalb wehren sie sich so mit Händen und Füßen. Und es gibt natürlich auch willfährige Politiker in Großbritannien, die da auch mitspielen. Aber man wird sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wenn es jetzt eventuell ein zweites Referendum geben soll oder eine Verwässerung dieses ganzen Austritts. Denn das, was die Theresa May jetzt als Austrittsvertrag präsentiert, ist eigentlich ein Verrat am Austritt aus der EU, ein Verrat am Brexit. Und die Bevölkerung wird da sicher nicht schlafen und wird weitere Aktionen und Anstrengungen unternehmen, um eben einen wirklichen Brexit herbeizuführen. Und es gibt ja, das ist halt ein längerer Prozess, und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, wenn man wirklich ein zweites Brexit-Referendum machen würde, dann würde das noch viel deutlicher für den Austritt aus der EU ausgehen, als es jetzt der Fall ist. Also das kann auch durchaus sein, weil diese ganze Entwicklung vielen Engländern natürlich schwer aufgestoßen ist, wie sie da von der EU behandelt wurden.
Ingrid, das passt eigentlich jetzt ganz gut vom Franz Josef aus Graz. Mhm. Er hat ja auch Aufklärung gemacht und auch Sendungen. Und die möchte ich mal ganz kurz mit einbringen. Mhm. Da heißt es, das kurze Credo der Industrie betont. Ja, da heißt es, Wirtschaftswachstum am Weltmarkt, Freihandel. Um am Weltmarkt erfolgreich wachsen zu können, heißt es für die Industrie natürlich, die Löhne senken, haben wir ja heute schon angesprochen. Arbeitszeit erhöhen, Umweltstandards senken, Aussiedlungsprämien erhöhen, Exportförderungen erhöhen, Kreditausfallhaftungen übernehmen, Verluste aus Steuern abdecken, Steuerbefreiung für Konzerne, siehe EU über 1 Milliarde Euro Steuerhinterziehung pro Jahr.
Entschuldigung, 1000.
Das ist live und das ist super, dass du mich da korrigierst. Wie Konzerne Europas Kassen plündern. Dieses findet ihr jetzt schon als Quelle auf OKTalk unter dem Artikel von der Inge Rauscher zur heutigen Sendung. Das könnt ihr auch anschauen und dokumentieren. Ja, das ist nochmal eine neue Diskussionsgrundlage, nationales Bürgergeld mit Grundeinkommen. Wie stehst du dazu?
Ja, das kann man sicher machen, ja. Es ist natürlich schon ein bisschen eine zweischneidige Sache, ist es, ja. Weil sein eigenes Geld zu verdienen mit seiner eigenen Leistung ist auch ein wesentlicher Faktor des Glücks für die Menschen. Auch wenn die Arbeit als solche oft nicht so schön ist, ja. Aber der Erfolg dabei, dass man das und das eben zusammengebracht hat und geleistet hat, das macht einen Menschen auch froh. Und die Arbeit als solches ist ja nichts Schlechtes. Unser Problem ist das Einkommen, nicht? Dass es eine Arbeit ist, die eben auch ein entsprechendes Einkommen erwirtschaften lässt. Also ob das Grundeinkommen so der Stein der Weisen ist, also da gibt's verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube, dass es wichtiger wäre, dass die Politiker der Staaten oder auch der internationalen Organisationen dafür sorgen, diesen Mut müssen sie eben haben. Den haben wir bis jetzt nirgends gesehen, dass die Löhne wieder steigen müssen. Es müssen, die Wirtschaft muss dem Staat unterstellt werden, der Politik unterstellt werden und nicht umgekehrt. Heute sind wir eigentlich alle Sklaven der Wirtschaft geworden. Nicht, damit es der Wirtschaft gut geht, müssen wir diese ganzen Nachteile, die du da gerade aufgezeigt hast, in Kauf nehmen. Das ist doch der völlig falsche Weg. Die Löhne sind zu niedrig derzeit, deshalb können sich viele Leute auch die Wohnungen nicht mehr leisten und deshalb sind auch die Frauen mehr oder minder gezwungen, arbeiten zu gehen. Von einer Freiwilligkeit ist ja da gar keine Rede mehr.
Ja, Ingrid, gehe ich nochmal aufs Einkommen ein. Ich denke mir, wir leben ja aber in einem Land, sicherlich die Arbeit soll Freude machen. Nicht alle Jobs machen Freude. Ja, aber wir haben heute auch schon festgestellt, ja, wird der 12-Stunden-Tag eingeführt. Und auf der anderen Seite haben wir die Automatisierung.
Ja.
Also, warum wird da nicht mehr Wert gelegt? Was passiert denn jetzt in diesem Land momentan? Die Menschen, man sieht es ja, das kann man nicht verneinen, die Menschen haben oft Angst. Ne, sind unrund, ne, haben einen Stau, werden krank und das Ganze. Und das liegt doch an unserem System, die Abhängigkeit. Ich wünsche mir, für mich zumindest, wünsche ich mir eine angstfreie Welt. Eine natürliche Angst, ja, ganz normal. Aber was wir machen, ist ja ein Säen von Angst. Und die Menschen können nicht wirklich was tun. Und ich sehe dadurch eine Chance, wenn man ein Bürgergeld hat und bitte dann aber auch das Zinseszinssystem bitte verändern. Ne, dann glaube ich, ist ein guter Weg schon mal für die Zukunft auch unserer Kinder gewährleistet. Was hinterlassen wir heute denn den Kindern? Ne, was werden unsere Kinder dann sagen? Was hast du damals gesagt, Mama, Papa, gemacht, Mama, Papa? Und man sagt dann immer die Argumente, ja, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, dann gehen die Leute nicht mehr arbeiten. Ich denke mir, sie werden erstmal verdient auf der Haut liegen dürfen, ein Teil. Aber sie werden eh ihre Potenziale dann sehen und diese Veränderung im Leben auch leben. Es werden viel mehr Vielfalten, Erfindungen auf den Markt kommen können, die heute aufgekauft werden aufgrund des Systems von guten Patenten oder sonstige Erfindungen. Die werden hier einfach weggenommen. Der Staat, was tut er für unsere Arbeitsplätze? Frage. Wenn er wirklich was tun wollen würde, würde er ganz sicher sagen, der logische Menschenverstand, wir müssen die Kartelle und die Patente aufweichen, die Erfindungen auf den Markt schmeißen. Dann würden wir auch nicht diese Arbeitslosenzahlen haben. Wie siehst du das?
Naja, das Problem ist natürlich, das darf man nicht übersehen, ja, dass auch das Arbeitsloseeinkommen muss woher, also das ist ja nur eine Bezeichnung, ja, nicht das Grundeinkommen, sagen wir so, ja, es muss ja auch woher kommen, ja. Und die Frage ist, ob diejenigen, die das ja arbeiten, weil irgendwer muss schon noch arbeiten und eine Leistung bringen, ja, sonst kann ja das überhaupt nicht ausgezahlt werden, ja, ob die das noch tun werden. Ingrid, wenn sie sehen, dass andere auch ein Geld bekommen, ohne dass sie eine Leistung dafür bringen
sie
müssen.
Sie machen ja was. Ja.
Man muss es schon von der Seite, glaube ich, auch ein bisschen sehen. Ja. Und was man auch nicht ganz übersehen darf bei dieser Frage, ist natürlich der hohe Ausländeranteil, den wir jetzt haben. Ja. Und da ist eben sehr die Frage, wie wird sich das auf diesen Bereich auswirken. Es wäre dann natürlich ein weiterer sozialer Anziehungspunkt, dass Menschen aus der ganzen Welt sozusagen zu uns kommen wollen, halt um das Grundeinkommen zu kassieren, ja. Also das muss man auch sehen. Wenn wir da wieder ein bisschen in ein ausgewogeneres Verhältnis kommen wollen, dann weiß ich nicht, ob das so ganz der richtige Schritt ist. Ich würde es richtiger finden, und das ist eben die Sache auch der Bürger, das einzufordern. Das haben wir ein bisschen dort bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich, ja. Das sollte in Österreich auch kommen, dass die Leute das einfordern. Es sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten die Löhne zu niedrig. Und da ist die Politik gefordert. Die Politik muss das den Unternehmen vorgeben. Wozu gibt es eine Sozialpartnerschaft? Wozu gibt es Gewerkschaften, Arbeiterkammer und so weiter? Ja? Und eben auch Politiker, die Gesetze im Parlament machen.
Wir reden ja von vielem Geld auch. Und meiner Meinung nach ist, wenn ich jetzt nach, ich glaube, Belgien war das oder Luxemburg, öffentliche Verkehrsmittel sind kostenlos. Wird finanziert. Was finanzieren wir denn heute? Ja. Und man wird immer sagen, es wird nicht finanzierbar sein, dabei finanzieren wir solche vielen Dinge. Geld ist genug da, meine ich. Ja, nur die Gefahr, wo jetzt Geld ist genug da. Wir haben gerade einen Beitrag von 80, 85 Milliarden Euro für Rüstung gesagt. Nee, warum brauchen wir so viel Rüstung?
Ja, gut, das ist Deutschland, also Deutschland.
Ja, das ist nur Deutschland. Ich will nicht wissen, wie die Zahlen in Österreich sind. Mhm. Ne, wollen wir da mal drüber reden, ne, sage ich. Ne. Aber davon her gesehen, ein Argument gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Man sollte zusehen, dass man die Grenzen auch sieht, wer kommt in dieses Land dann auch herein.
Ja.
Ne? Ne? Sonst wird das wirklich überschwemmt. Aber momentan ist es ja so, man lockt sie ja mit Werbung sogar in den Ländern. Das ist bedenklich.
Freilich,
ja. Das meine ich.
Vielleicht kann man noch einen Punkt zu den Banken vorhin sagen, den du angezogen hast. Ja. Es wäre schon viel wert, wenn die Konzentrationsprozesse im Bankenbereich nicht so vorangetrieben würden, wie das derzeit stattfindet. Kleine Banken, regionale Banken wieder einführen, ja, die werden jetzt weitgehend, Deutschland hat noch relativ viel kleine Banken, auch Österreich noch, ja. In anderen Staaten ist es schon viel weniger. Und der Trend geht auch bei uns dahin, die kleineren und regionalen Banken nach und nach aufgehen zu lassen in großen Instituten, ja. Auch das ist ein Punkt, wo die Wirtschaft gesunken könnte. Kleinere Banken nehmen in jedem Fall mehr Rücksicht auf die örtliche Wirtschaft. Die können auch die örtliche Wirtschaft finanzieren. Große Banken sind uninteressiert an den kleineren Betrieben am Land. Ja. Also auch da, das sind Schritte, die relativ leicht sozusagen machbar wären. Da muss aber auch ein bisschen das Bewusstsein der Bürger wachsen in dieser Richtung, dass das wichtig wäre, das zu machen. Ja. Und dass jeder weitere Konzentrationsprozess schlecht ist. Und es gibt natürlich auch Systeme, die diese Undurchsichtigkeit des ganzen Finanzsystems ja verstärken und solche, die es eben schwächen. Und eine Verstärkung ist natürlich auch diese Einheitswährung Euro. Ja, das ist halt eine Währung für, weiß ich, wie viele Millionen Menschen, ja, hunderte Millionen Menschen. Und das ist eine Transferwährung, das heißt, da wird also von einem Staat, werden die Defizite in anderen Staaten finanziert. Und das kann nicht gesund sein, wenn man sozusagen die schlecht Wirtschaftenden belohnt.
Absolut. Heini Staudinger setzt sich für die Nahversorgung ein. Günther Pehm, Werte vor Leben. Das sind einfach Strukturen. Das wissen wir. Und trotzdem wird die Politik nicht dafür gefördert. Ja. Das sollte uns bedenklich stellen. Da bin ich voll bei dir.
Da gäbe es eben die Chance, jetzt eben eine Gruppierung zu wählen, die das möchte. Ja, die
ich das unterstütze verstärkt dich.
Einbringen will. Nein?
Ich unterstütze dich dazu 100%.
Weil die derzeitigen Parteien tun es nicht. Nein?
Ich weiß, leider. Wir haben ja bald einen Politiker der FPÖ da. Da werden wir sicherlich auch in diese ähnlichen Fragestunde gehen. Und ich bin ganz neugierig, was der Herr Otzelsberger dann zu sagen hat. Nee, ich hoffe, vielleicht hört er heute auch zu, Herr Otzelsberger. Schön, und ich freue mich auf unser Interview auch. Und jetzt rufe ich mal den Arnold Graf wieder. Arnold, was gibt es denn bei dir für Wortmeldungen zu dem Verlauf der Sendung?
Ja, was ich extrem interessant finde, ist diese Propagandamaschinerie, die in den Herkunftsländern von den ganzen Einwanderern läuft. Und wer da dahinter steckt, weil die sehen da ja in den Mainstream-Medien und auch in vielen anderen Sendern fast nur Deutschland und fast nur die schönsten Seiten von Deutschland. Also das Negative wird da komplett ausgeblendet. Und darin steckt ja diese potenzielle Gefahr, dass Unmengen dann mit diesen Vorstellungen daherkommen und dann auf die Realität treffen und natürlich auch reagieren darauf und nicht nur positiv, wie wir es ja ständig erleben. Das wird oft aus Acht gelassen und da sollte man wirklich auch dahinter blicken, wer da dahinter steckt und warum.
Ja, zweifellos, ja. Ja, kann ich wieder. Vielleicht können wir einen Punkt noch anschneiden aus der Umweltfrage, die ja uns immer besonders wichtig war. Also ich bin ja auch die Obfrau der Initiative Heimat und Umwelt. Das ist ja meine eigene sozusagen politische Heimat, die ich ja selbst aufgebaut habe auch. Ja. Und diese ganze Liste EU-Nein, vielleicht sollte man das auch noch sagen, ja, ist ein Bündnis zwischen zwei solchen Initiativen, nämlich der Initiative Heimat und Umwelt und dem neutralen Freien Österreich, deren Obmann Diplom-Ingenieur Pomeroli aus Tirol. Also wir beiden Organisationen, wir haben für diese Wahl ein Bündnis gebildet und das nennt sich eben Liste EU-Nein. Und für uns ist für uns ein wesentlicher Punkt auch, dass wir dann endlich auch die Mitgliedschaft bei Euratom loswerden. Das darf man nicht übersehen. Der Euratom-Vertrag, wir sind jetzt seit, ich weiß nicht, 25 Jahren oder so ähnlich Mitglied der EU. Und in allen diesen Jahren haben wir zig Millionen Euro jährlich an Mitgliedsbeitrag für Euratom geleistet. also die Europäische Atomgemeinschaft, die nach wie vor die Förderung der Atomenergie als Hauptziel beinhaltet. Obwohl wir ja eine Volksabstimmung hatten, wo die Nutzung der Atomenergie abgelehnt wurde. Und das wäre mit einem Schlag, wenn Österreich aus der EU austritt, eben auch Geschichte. Wir müssten dann nicht mehr für Euratom bezahlen, was ja nicht nur eine finanzielle Sache ist, sondern uns auch emotional wehtut. Und das gilt natürlich für die Mitgliedsbeiträge, die jährlichen an die EU insgesamt. Wir sind ja Nettozahler. Wir zahlen so im Durchschnitt über die Jahre verteilt, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, 1 Milliarde Euro netto pro Jahr an die EU als Mitgliedsbeitrag. Das heißt, also netto, das heißt, da sind schon die Rückflüsse abgezogen. Und das ist natürlich schon ein Geld, das an allen Ecken und Enden auch fehlt. Und wenn die Politiker immer sich so ein bisschen EU-kritisch geben, der bestehenden Parteien, daran rütteln sie überhaupt nicht. Und daher ist es eben nicht konsequent zu sagen, man kritisiert zwar das oder jenes an der EU, aber Mitglied bleibt man schon und damit bleibt eigentlich alles beim Alten.
Ingrid, ich meine, die Stimmung wahrzunehmen in Österreich alleine, dass viele nicht einverstanden sind mit der EU. Das kann noch der Politiker gar nicht einfach ausblenden, aber sie tun es einfach. Und ich denke mir, die Bürger, die Menschen in diesem Land haben ein Recht abzustimmen. Wollen sie die EU oder nicht? Wenn man neutral ist, ne, und das Land so nach außen auch den Spiegel hat, dann ist es doch selbstverständlich, dass man das endlich mal umsetzt. Und nach deiner Volksabbefragung, was du ja auch mit deiner Unterschriftensammlung gemacht hast, besteht eigentlich ein Recht drauf abzustimmen. Ja, und wieso wird das nicht umgesetzt?
Naja, offenbar nehmen sie uns erst ernst, wenn wir Konkurrenten sind von ihnen. Das ist die Lehre, die man aus der Entwicklung ziehen muss. Ja,
ja, dann sieht man, wie weit die Politik wieder von den Menschen im eigenen Land entfernt sind. Also dann wundern wir uns, solche Missstimmungen im Land zu haben und so viele Opfer zu sehen. Ne? Wie gesagt, Ursache-Wirkung. Ne? Die Psychiatrien sprießen. Ne? Und wenn man in die Zukunft schauen möchte von Angela Merkel durch Bargeldabschaffung, ne? China lässt grüßen, ist man unter 300-Punkte-System, es gibt ein neues App, ne? Müsste man in ein Umerziehungslager kommen.
Ja, habe ich schon gehört, das ist entsetzlich. Ja.
Das ist, und dann noch RFID-Chips, die man reinsetzt mit, und man verblendet uns mit den Schönheiten nur. Aber was die Technologie alles mit uns Menschen anstellen kann, das darf keiner wissen und erfahren.
Bis zu spät ist.
Ne? Ja, und da, finde ich, haben wir eine Verantwortung.
Natürlich. Ja, also absolut, das kann ich nur unterstützen. Und wie gesagt, wir hoffen halt sehr, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, das zu tun, was wir uns da vorgenommen haben. Das liegt einmal zunächst daran, dass wir die Unterstützungserklärungen schaffen und dann natürlich auch daran, dass genügend Leute uns wählen. Vielleicht darf ich das auch ein bisschen sagen, um welche Größenordnungen es da gehen würde. Es ist so, ja, bei der prognostizierten Wahlbeteiligung von ungefähr 45% würde man circa 150.000 Stimmen brauchen, um einmal ein Mandat im Europaparlament zu bekommen. Das wäre dann sozusagen der Einzug ins Europaparlament. Und ich glaube, so ganz utopisch ist das nicht, weil wir haben beim Volksbegehren eben 2015 261.000 Unterzeichner gehabt für den Austritt aus der EU. Und da mussten sie ja offen unterzeichnen auf den Gemeindeämtern. Da konnte man das noch nicht per Internet machen, so wie heute bei den Volksbegehren. Und bei der Wahl brauchen sie ja nur anonym ankreuzen. Und es haben damals ja viele Leute gar nicht erfahren, dass es dieses Volksbegehren gab, weil die Medien es ja völlig boykottiert und totgeschwiegen haben. Und das können sie wahrscheinlich bei einer Kandidatur nicht in dem Ausmaß, weil das können sie nicht ganz untergehen lassen. Weil wenn wir auf den Stimmzettel kommen, wenn wir diese 2600 Unterstützungserklärungen schaffen, dann sind wir am Stimmzettel, dann kann man das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Das würden ja die Leute dann auch sehen beim Wählen. Nicht? Und sie würden sich ja dann fragen, wieso haben die Medien da überhaupt nichts berichtet. Also ganz so totschweigen können sie das, glaube ich, nicht. Und da sehen wir schon eine Chance. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch.
Absolut. Wir haben hier mal ein paar Gründe von OKTOK-Seite aufgezählt, ne, was eigentlich Austrittsgründe sein könnten. Mhm. Ich nenne mal einige: Arbeitnehmerfreizügigkeit, Arbeitslosigkeit, Agrarpolitik, Ausbeutung der Arbeitskräfte, Atomkraftwerke wurde gerade schon angesprochen, Amsterdam-Vertrag. Weiter geht's dann mit Bundesverfassung, Bundesstaat, EU, Beitritt zu EU, Banken ohne Kontrolle, Battlegroups, Bildung, wahre Bildung, Charta der Grundrechte, demokratische Defizite, Europäische Haftbefehle EU, Parlament, Entstehung der EU, ESM, ESFS, ESFM, Ermächtigungsgesetze und vieles mehrere. Dies haben wir auch schon dort im Artikel für die Zuhörer zum Nachschauen gehabt.
Ja, toll,
es gibt viele Gründe eigentlich.
Ja, ja, ja.
Und jetzt frage ich mich, was würde denn heute, würdest du die Seiten mal wechseln? Was würde denn heute die EU, oder was hat die EU überhaupt für uns bisher geschaffen? Das frage ich mich manchmal.
Ja, das ist interessant, wenn man da Leute auf der Straße fragt. Wir machen ja sehr häufig Infostandkundgebungen quer durch Österreich, ja. Und es ergibt sich ja manchmal im Gespräch, dass sowas kommt. Dann wissen sie eigentlich wenig zu sagen, ja. Das Einzige, was häufig kommt, und das ist ja wirklich banal genug, ja, ist, dass man halt, wenn man in ein anderes Land fährt, keinen Pass mehr herzeigen braucht. Ja. Aber ich meine, war denn das wirklich so schlimm? Dafür haben wir jetzt eine Kriminalität, die sich gewaschen hat. Ja. Also ich glaube, da würden viele Leute gern wieder den Pass an der Grenze herzeigen. Das war ja wirklich nicht so schlimm. Und dass man nicht umwechseln muss, die Währung. Ja. Auch das ist eigentlich schade, meiner Meinung nach. Denn es fehlt damit ein Stück Identität. Wenn ich woanders hinfahre, dann möchte ich was anderes kennenlernen und nicht dasselbe, was ich zu Hause sowieso habe. Ja. Und es war ja auch bei der Währungsfrage ganz schön, immer wieder in anderen Währungen zu sehen, wie das gehandhabt wird und so. Das ist eben ein Teil der Identität anderer Staaten und umgekehrt auch, wenn die Menschen zu uns kommen. Also das war ja wirklich nicht so schlimm. Und wir haben ein ganz lustiges Beispiel kürzlich gehört in der Schweiz. Ich bin öfter in der Schweiz bei Kongressen dort, manchmal auch eingeladen als Referentin, höre aber natürlich auch immer wieder anderen Referenten zu und lerne dabei sehr viel. Und da hat uns eine Schweizerin Folgendes erzählt. Das Erasmus-Programm, also das Studentenaustauschprogramm, das die Universitäten anbieten, das ist ja angeblich eine der größten Errungenschaften der EU für die Studenten. Und die Schweizer, die haben da ganz andere Erfahrungen gemacht, sind ja nicht bei der EU. Die EU wollte ihnen das schmackhaft machen, als Einzelvertrag eben, dass sie da beitreten. Das haben sie auch eine Zeit lang gemacht. Und dann sind sie draufgekommen, dass sie das viel besser selber machen können. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben das wieder gekündigt, dieses Erasmus-Programm, und machen einen Studentenaustausch mit Universitäten in der ganzen Welt. Aber als souveräne Schweiz eben, als eigener Staat. Und die Universitäten, die regeln sich das untereinander, ja. Und sie sind draufgekommen, dass der ganze Studentenaustausch mit dem Ausland wesentlich billiger, effizienter und rascher vor sich geht, wenn man das selber macht.
Ich fordere die Politiker mal auf, mit Argumenten hereinzubekommen, wie effektiv ist die EU wirklich?
Ja.
Und wem dient sie und wem schadet sie? Und ich meine, dieses grenzenlose Reisen, das kann man ja lassen. Das ist ja gar keine Frage.
Ja, wir sind ja vorher auch gereist.
Genau. Ja. Man kann ja auch ruhig einen EU-Ausweis, den wir eh haben, schon haben. Ne? Man soll sich nur die Außengrenzen erstmal absichern. Ne? Weil
das ist nicht geschehen.
Das ist ja auch in Amerika. In Amerika kommt man ja auch nicht so rein. Und dann wird man sofort als Rassist bezeichnet. Alles diese Dinge, wie schnell das alles geht. Ja, was ist denn dann Amerika? Was ist denn dann andere Länder? Asien, die achten auch darauf. Es gibt Visums, die man beantragen muss. Man kommt doch nicht einfach so rein. Ja, da hat aber die EU bisher noch nicht wirklich Argumente. Liebe Politiker, was hat die EU wirklich geschafft für uns Menschen, für die Bürger im Land? Das möchte ich auch von Herrn Otzelsberger gerne auch hören. Ich möchte mal diese Argumente hören. Aber irgendwie kriege ich keine richtigen Argumente. Ne? Ob sie mal so eine Riesenliste haben und wenn sie die Liste mal vorlesen, bin ich gespannt, ob sie es nur der Wirtschaft dienen, ne? des eigenen Geldbörsen oder doch den Menschen. Da fehlt was. Und die Bürger selbst in dem Land, seit wie vielen Jahren, wie lange ist die EU jetzt schon da?
Ja, seit 1995
ja, für und Österreich, heute, ne? 2019, wenn man sich überlegt. Ne? Und die Menschen im Land wissen heute noch nicht mehr die Argumente, was die EU Gutes getan hat. Bis auf das Reisen und das Geld abschaffen.
Ja, es wird so hingestellt, das wäre das alternativlos. Ja. Das ist ja eines der Lieblingsworte der Politiker überhaupt geworden. Ja. Aber es gibt nie was Alternativloses. Es gibt immer andere Wege auch. Nicht? Das ist eben die Frage, was will man machen und wie weit ist man bereit, sein eigenes Land wieder in den Vordergrund zu stellen und die Dinge so zu regeln, wie es eben für uns am besten ist, ohne dass man deshalb andere in irgendeiner Form benachteiligt oder zurückstößt oder irgendwie negativ bewertet. Ja.
Wir dürfen ja auch mehr in die Eigenverantwortlichkeit gehen. Du weißt ja, es gibt ja die neue Datenschutzverordnung.
Ja, ja.
Ne? Da wird Zensierung gemacht. Aber ein Vorteil hat trotzdem die neue Datenschutzverordnung. Nur ein Vorteil, den ich für mich entdecke. Das heißt, wir dürfen wieder Eigenverantwortlichkeit selbstgeistig unsere Blöcke schreiben, unsere Sachen rausenteilen, statt von allen abzugucken. Das ist der einzigste Vorteil letztendlich. Ja. Sonst bringt ja uns nur Nachteile, die Datenschutzverordnung. Und da gibt es auch Elgam-Problem, sagt ihr vielleicht auch was. Ne? Da wird auch die Gesundheitsdaten genommen. Es wird ja so viel Missbrauch gemacht, aber die dürfen. Die dürfen natürlich. Ne? Und sind nicht mehr bereit wie Amazon oder sonstige Firmen, dass die mal die Steuern zahlen. Ne? Da ist was nicht in Ordnung. Haben wir Politiker von Österreich uns wirklich so weit entfernt, dass der Kapitalismus nur noch das Sagen hat, wir sind ja gar nicht mehr souverän in Österreich, wenn ich das so mal betrachte.
Naja, man muss sich natürlich schon fragen, ja, diese ganzen internationalen Absprachegremien hinter den Kulissen. Ja. Also es ist ja bekannt, dass Bundeskanzler Kurz zum Beispiel langjähriges Mitglied des European Council of Foreign Relations ist. Ja. Und das sind natürlich Absprachegremien, wo die höchsten Politiker und Wirtschaftsmedien und so weiter, Führer, ja, also Dinge beschließen, von denen wir überhaupt nichts erfahren. Also es müsste eigentlich so sein, dass Politiker, die ja Volksvertreter sein sollen, ja, denen müsste es eigentlich verboten sein, Mitglied zu sein von internationalen Absprachegremien, auch die Bilderberger und so weiter, da gibt es ja verschiedene Gruppierungen. Wenn man schaut, wo Politiker überall Mitglied sind, und wir erfahren ja gar nicht, was dort besprochen wird. Da gibt es keine Tagesordnung, da gibt es kein Protokoll, das veröffentlicht wird. Ein Politiker müsste alle seine Handlungen rechtfertigen vor dem Volk. Ja? Und da müsste es geordnete Möglichkeiten geben, wie das Volk erfahren kann, was dort gemacht wird und was dort besprochen wird. Na, haben wir das?
Nein, überhaupt nicht. Politik muss öffentlich sein und deswegen habe ich dir ja vor der Sendung gesagt, auch wenn ich mir damit keine Freunde immer überall mache, Bargeldabschaffung fordere ich für Politiker und dessen Hintermänner, weil da der 100% Kontrolle ist. Denn der Bürger hat ein Recht zu wissen, wo seine Gelder hingehen. Ja. Und deswegen brauchen nicht wir Menschen, wie Bürger, einfach das Bargeld entzogen werden, weil wir nicht die Kriminellen sind, sondern wir sind nur kriminell aufgrund des Systems. Diese Ursache liegt ja im System, wenn man das mal betrachtet. Ja, also die Verantwortlichen sollen dann auch kontrolliert werden. Der Politiker hat ja einen Grund, warum er mit den Steuergeldern umgehen dann darf. Und dieses sollten wir in Österreich, meine ich, in Transparenz bekommen. Und das gilt auch für andere Länder, finde ich. Norwegen, Schweden ist schon wieder dabei, das Bargeld wieder einzuführen. Und wir wollen sie abschaffen und geben dann Negativzinsen auf unser Sparguthaben noch drauf. Ingrid, mal ganz ehrlich, Oma Sparstrumpf war doch ein bisschen effektiver.
Ja, heute
die Bank. Wieso haben wir überhaupt noch das Geld auf der Bank liegen?
Freilich.
Hast du da auch noch eine Meinung zu?
Ja, mein Gott, das ist halt eine Machtverschiebung da eingetreten, eine gewaltige. Ja. Man muss ja sehen, dass die großen Konzerne und auch die Banken sind ja letztlich Konzerne, die Finanzindustrie, ja, dass die einfach eine derartige Macht gegenüber der Politik bekommen haben. Das haben die Politiker aber auch zugelassen. Da haben sie einfach geschlafen. Ne? Und das erreicht dann natürlich Dimensionen, da ist es nicht so leicht, wieder zurückzufinden. Aber man muss es einfach einmal bewusst machen. Viele Leute wissen das ja auch gar nicht. Ja? Es haben Konzerne heute Belegschaften von zigtausenden Menschen und die haben Jahresumsätze, die sind höher als die Umsätze von Staaten. Ja, und das ist natürlich ein enormes Machtungleichgewicht geworden. Heute bestimmen die Konzerne die Politik. Das, was früher der Adel und die Kirche waren, ja, als Instrumente nicht zuletzt auch der Unterdrückung der Bevölkerung, das sind heute die Konzerne. Die Götzen der heutigen Zeit sind die Konzerne. Und die bestimmen, ja.
Ja, die bestimmen. Aber wenn ein Unternehmen Konkurs geht, dann läuft das seinen Weg.
Ja.
Aber da machen wir einfach weiter und lassen das zu.
Natürlich, ne?
Also da kann man mir nicht erzählen, liebe Zuhörer, die Menschen sind nicht intelligent, nur die Gier ist intelligent.
Ja, und vor allem die Struktur, ja, die Größe der Strukturen ist das Entscheidende meiner Meinung nach dabei. Wir müssten alles tun, um kleine und mittlere Strukturen wieder aufzubauen. Es gibt sie ja kaum mehr in weiten Bereichen, ja, weil die haben dann nicht so eine Macht. Da ist das viel breiter gestreut. Das ist so ähnlich wie bei der Finanzierung bei uns. Wir finanzieren uns ausschließlich aus freiwilligen Spenden österreichischer Bürger. Ja? Und das sind eben eine gewisse Anzahl von Bürgern, aber es dürfen nicht nur wenige sein, die große Spenden geben. Das war immer unser Prinzip, das wollen wir gar nicht, sondern es soll eben verteilt sein auf viele kleine. Dann kann niemand so viel Macht haben, dass er dann bestimmen kann, was da geschieht. Und ich glaube, dasselbe Prinzip müsste wirtschaftlich und politisch viel stärker eingeführt werden und zum Tragen kommen. Aber da sind wir auch wieder dort, die Bürger müssen es auch wollen.
Da fällt mir noch ein, Demokratie heißt ja laut Andreas Popp auch bald bei uns auf Okeechobee, 19.03. Andreas Popp von der Wissensmanufaktur. Das Demos ist das Dorf, also das kommt ja aus dem Griechischen.
Ja.
Und da kann es ja nur in die Nahversorgung gehen. Demokratie heißt aber auch wie Deeskalation, Desinformation, das DE, die Sprache, ist falsch. Demokratie gibt es nicht. Wenn, dann müsste man eine Mokratie heißen. Ne? Würde die deutsche Sprache sagen, aber keine Demokratie, weil die Silbe DE ist demotivierend, deeskalierend, was entgegenzusetzen, wenn wir das Wort der Demokratie zumindest nach unserem Verstand verstehen. Ja. Ne? Da waren schon viele Menschen dabei, die sich dieses Wort auseinandergenommen haben. Aber es ist in unserem Sprachgebrauch, das, und so verstehen wir das auf jeden Fall, das Wort. Ne? Dürfte man drüber nachdenken. Ich glaube, ich möchte hier nochmal was vorlesen. Vielleicht passt das hier auch rein. Das wurde mir gerade über WhatsApp geschickt. Warum brauchen wir eine vom Militär verwendete Waffentechnologie, welche mit bis zu 40.000 Satelliten und Sendemasten alle 100 bis 500 Meter flächendeckend die gesamte Erde überwacht? Wer braucht selbstfahrende Autos? Wer finanziert diesen Wahnsinn? Geschätzte 500 Milliarden Euro Investitionen. Warum? Wer überwacht uns? Es ist an der Zeit aufzuwachen. Hier noch einige Artikel. Ja, das reicht schon, was wir vorgelesen haben. Ja, da geht's ja in die nächste Runde rein. Ne? Haben wir ja eigentlich auch schon angesprochen. 5G und das Ganze. Überwachung pur. Mikrowellen, die auf unsere Zellebene arbeiten. Es ist wirklich bedenklich, was wir hier tun. Die Ärztekammer in Österreich warnt vor und sie wird einfach nicht wirklich gehört. Sonst, wo ist die Handlung? Da, finde ich, haben wir schon nach 12, mehr als nach 12 Uhr und es passiert nicht wirklich was. Was kannst du tun, wenn du jetzt ins EU-Parlament reingehst? Ich meine, es ist ein schwieriges Thema. Es geht nicht von heute auf morgen.
Es laufen ja verschiedene Petitionen, soweit ich weiß, zu diesem Thema und die würde man halt dort vertreten und verstärken. Und ich glaube, es ist schon immer wieder so, wenn ein Thema mal auf eine gewisse höhere Ebene auch kommt, dann wird es ernster genommen, dann gibt es auch mehr Zulauf dazu, Und da, weil es besteht ja dann immer die Gefahr, dass so eine Gruppierung, die das dann mitträgt, dass die dann bei der nächsten Wahl noch wesentlich mehr Stimmen bekommen würde, Also, das wird dann eben ein bisschen ein Druck in gewissem Sinne schon auf die bestehenden Politiker und auch auf die Firmenchefs und so, die da ja dahinter stecken, und das vielleicht doch noch einmal zu hinterfragen. Man kann da einfach nur argumentativ und informativ dran arbeiten und schauen, dass viele Leute es erfahren. Ich meine, wir würden ja dann Möglichkeiten haben. Im Europaparlament hat man ja auch die Möglichkeit, als einzelner Abgeordneter mehrere Assistenten zu finanzieren und auch unabhängige Experten zu finanzieren. Dann könnten endlich unabhängige Experten auch im großen Stil zu Wort kommen und vortragen. Die werden ja jetzt alle so auf die Seite geschoben und man benutzt ja meistens nur die gekauften Gutachten. Ne? Also es sind einfach dann mehr Möglichkeiten, als wir haben, wenn wir dort keinen Fuß in der Tür hätten.
Absolut. Petition möchte ich nur eins dazu sagen. Wir haben viele Petitionen. Ich finde die Thematik ganz gut, aber bitte erstmal für etwas als Petition statt gegen was zu sagen. Petitionen haben aber keine Durchschlagskraft. Die werden immer wieder abgeschmettert.
Ja, ne? Aber sie beschäftigen die Leute. So gesehen ist es schon auch wichtig.
Die Botschaft.
Weil es ist eben ein Teil der Mobilisierung der Bevölkerung und weitere Schritte müssen halt dann auch folgen. Ne? Das wird man dann schon entwickeln, wie das weitergeht, aber es ist schon wichtig, dass überhaupt einmal ein Bewusstsein entsteht. Ja?
Absolut.
Weil viele Leute wissen ja von dem noch gar nichts.
Nein,
vor allem, dass es schon so weit vorangetrieben wird.
Ich bin immer nur traurig darüber, dass so viele Millionen Menschen schon Petitionen unterschrieben haben, die eigentlich eine Daseinsberechtigung haben, in Deutschland vor allem, und die werden einfach niedergeschmettert. Und das ist traurig. Eigentlich dürfte man sagen, das ist eine Stimme aus dem Volke, das sind viele Millionen Menschen, die was unterschrieben haben, und das muss jetzt wirklich öffentlich behandelt werden. Und das sieht man nicht, und das ist traurig.
Ja, das gilt ja in Österreich für die Volksbegehren auch, nicht?
Ja, ja, das ist dasselbe
Problem. Diese Ebene auch, Aber trotzdem ist es, da haben wir immer das, der Weg ist das Ziel, ja. Während man an solchen Petitionen arbeitet, also alle, die das in irgendeiner Form machen, ja, lernt man schon sehr viel dazu, ja. Verstärkt man die Kontakte untereinander und wächst einfach der Wissensstand. Also so gesehen ist es schon wichtig.
Ja. Ganz wichtig sogar, weil du auch die kritische Masse ansprichst und die ist dadurch auch viel schneller erreicht. Und das braucht, glaube ich, unsere Welt.
Da muss man Geduld haben, das sind Prozesse. Ja.
Ingrid, ich gehe nochmal zu einer neuen Userin. Wir haben einen Gast da. Das ist die One Love, das ist die Marion und sag einen guten Abend. Schön, dass du bei uns bist. Deine Mikrofon, bitte.
Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Es hat mir viel Spaß gemacht, einer Politikerin zuzuhören, weil ich bin total politisch uninteressiert gewesen seit meiner Jugend. Ich konnte nie Vertrauen aufbauen, wenn ich den Fernseher angemacht habe und die haben was erzählt, die haben so geredet. Da habe ich Kopfschmerzen bekommen und ihnen konnte man heute so, also ich so richtig klar folgen. Das hat mir Spaß gemacht und dafür wollte ich mich bedanken. Ich glaube halt, dass so ein Einsatz, ich weiß nicht, ob man bei dem Programm, was da läuft, überhaupt Chancen hat. Also ich habe auch irgendwann mal überlegt, was mache ich in meinem Leben und wollte auch was Sinnvolles machen. Aber ich habe gedacht, ich glaube, dass man da einfach untergeht. Ich habe dann einfach gedacht, ich mache meine eigene Politik und mein eigenes Leben. Bin ausgewandert, habe gesagt, ich brauche keinen Staat, der für mich sorgt. Und habe mein Haus gebaut und habe gesagt, ich gehe in den Busch. Und dann kaufe ich mir ein Stück Land und pflanze Bäume an, Zeder, Mahagoni, wenn die dann so 30 Jahre alt sind und ich will nicht mehr arbeiten. Dann verkaufe ich immer meinen Baum. Das war so mein Plan. Und bin ich dann dummerweise leider wieder nach Deutschland gekommen und habe unser System so richtig kennengelernt. Habe auch viele gute Sachen. Und zwar Großunternehmen, die Menschen mit neuen Wirtschaftsformen einfach Chancen anbieten. Und ich habe aufgrund einer hohen Verschuldung sehr genau hingeguckt. Und da gibt es bis hin zu neuen Wirtschaftssystemen, gibt es eine ganz breite Palette. Und ich glaube, dass wenn Menschen offener sind, wenn von außen die Bedrängnis stärker wird, dass die doch vielleicht auch mal genauer hingucken, ob sie nicht für sich eine Chance ergreifen, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Weil mein Ding ist so Freiheit. Ich bin auch eigentlich, wäre ich schon wieder hier weg aus Europa und hätte vielleicht in der Südsee jetzt in der Hängematte gelegen und hätte mein Leben genossen und ein Zimmermädchen gemacht oder sonst was, weil ich finde das alles sehr befremdlich, was hier passiert. Ob dann jemand wie Sie große Chancen hat, weil ich glaube, das ist so übermächtig. Ich wünsche es Ihnen. Und ich würde, also wenn es an einer Stimme scheitert, ziehe ich nach Österreich und wähle Sie auch. Sagen wir es mal so.
Dein Mikrofon.
Ja, das ist gut, ja. Also nach Österreich ziehen könnten Sie vielleicht in jedem Fall, ja. Bei uns kann es schon sehr schön auch sein, ja. Ja, und vielleicht darf ich da gleich auf ein Thema kommen, weil Sie gesagt haben, Baum und so weiter, ja. Was bei uns schon auch sehr gefährdet ist, und das ist auch mit ein Grund für unser Engagement, wir sind einfach dabei, unseren Bauernstand zu verlieren. Das ist nur vielen Leuten nicht bewusst, weil sehen tut man die Höfe noch, ja, und die sind schön zum Großteil und die Landschaft ist auch noch da, aber in den wenigsten Fällen sind diese Höfe überhaupt noch bewirtschaftet. Und das ist ein Drama geworden, seit dem EU-Beitritt hat sich das Bauernsterben, man müsste eigentlich sagen, das Höfesterben, sterben tun die Bauern ja nicht physisch, ja, aber einkommensmäßig, ja, hat sich das derartig dramatisch verschärft, dass wir jetzt eben dabei sind. Es gibt jetzt ein neues Buch, das heißt Bauernvernichtung, ja. Und die Agrarpolitik der EU ist einfach ein Bauernvernichtungsprogramm. Und alle, die in diesen Bereichen tätig sind, die wissen das. Und es wird halt verdrängt und man will das nicht so richtig wahrhaben. Und eigentlich ist es so, dass die Regierungen da mitspielen, leider. Man sieht das jetzt in Österreich ganz deutlich. Wir haben nicht einmal mehr einen Landwirtschaftsminister. Die Bezeichnung Landwirtschaft ist aus der Ministeriumsbezeichnung gestrichen worden. Das Ministerium, das die Landwirtschaft sozusagen lenken sollte, ja, Ministerin Köstinger, heißt jetzt Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Der Begriff Landwirtschaft ist aus der Ministeriumsbezeichnung gestrichen worden. Und das ist ein deutliches Signal dafür, dass der Stellenwert der Bauern massiv heruntergesetzt wird, und man eben den internationalen Handel forciert und die Lebensmittel im Grunde genommen gar nicht mehr im eigenen Land produzieren will. Und das ist schon ein Alarmzeichen, weil damit wird auch die Schönheit Österreichs verloren gehen, weil es sind ja die Bauern, die die Kulturlandschaft schaffen. Und ohne Bauern wird das nicht bleiben.
die Qualität der Lebensmittel.
Wird auch die Lebensmittel, weil die Qualität ist sowieso, ja.
Und die Tierhaltung und was wir alles damit haben. Ja, da hängt vieles
dran. Ne?
Und ich höre das zum ersten Mal heute. Das schockiert mich jetzt, dass das aufgehoben wird. Wer war da mit dem Mikrofon? Wer war das?
Ich?
Ja, Marc, bitte.
Also es ist alles so eine Lage. Ich habe jetzt vor lauter Frust, weil die Europäische Union ja so nicht zuträglich ist mit den Fernverordnungen, die dann regional so wirken, dass wir ein Touristenamt statt ein Landwirtschaftskraft haben. Gell. Ich habe jetzt vor lauter Verzweiflung habe ich eine Holzscheibe gemacht mit der europäischen Flagge und Europa auf dem Stier. Und auf der Seite steht Europa vereint in der Welt. Na, könnt ihr euch anschauen, irgendwann auf 300.schrecker.info. Ist eine patriotische Seite, pro Europa, 300.schrecker.info. Ist aber nicht in dem Kontext von der EU schon gar nicht irgendwie bezahlt, sondern reines Engagement für Europa und nicht unbedingt die Europäische Union. Das ist aber natürlich dann immer der Versuch. Ne?
Danke. Musikpause, oder hast du noch ein Wort zu sagen?
Ja, ich meine vielleicht etwas, ja. Die größten Städte Europas liegen nicht in der EU. Das wird immer wieder übersehen, weil die größten Städte Europas sind Moskau und St. Petersburg. Ja. Und dann kommt London. London wird vielleicht demnächst auch nicht mehr in der EU sein. Ja, also wenn Sie sich das einmal anschauen, auch von den Bevölkerungszahlen her, auch die Ukraine ist ja immerhin noch nicht in der EU, ja. Und das ist ja flächenmäßig auch einer der größten Staaten Europas. Also es sind ja noch immer große Teile Europas nicht in der EU. Also diese Gleichsetzung EU und Europa ist sowieso falsch.
Darf man darüber nachdenken? Und jetzt gebe ich den Arnold nochmal das Wort und dann gehen wir in die Musikpause. Arnold, bitte.
Ja, genau, zum Thema Stadtflucht wollte ich noch etwas einbringen, was das Bauernsterben betrifft. Wir haben ja in den letzten Jahren schon vermehrt die Meldungen über Stadtflucht wahrgenommen, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen, aus wirtschaftlichen Gründen und existenziellen Gründen. Und ich bin ja auch in Rumänien sehr stark vernetzt, auch aus familiären Gründen. Und mit dem EU-Beitritt haben natürlich sehr viele dafür gestimmt, vor allem die Jungen, weil die wollen ja das, was sie jahrelang im Fernsehen gesehen haben, jetzt auch selbst haben und selbst erleben. Nur, was sich jetzt abspielt am Agrarsektor und am Bauernmarkt, das sollten wir uns zu Gemüte führen. Immer mehr Großkonzerne übernehmen immer mehr Grund und Boden. Die Kleinen werden immer weniger und sie dürfen selbst die registrierten Tiere und die Tiere müssen registriert werden, also die Selbstversorger am Land, die Schweine und so weiter haben, die sind ja gekennzeichnet, dürfen aber trotzdem das eigene Fleisch und den eigenen Käse nicht mehr verkaufen, den sie produzieren, weil sie die EU-Hygienestandards nicht einhalten können. Und ich kenne ja sehr viele und wirklich viele sagen vor allem von den älteren Leuten, dass sie sich die Ceausescu-Ära zurückwünschen. Warum? Es war damals natürlich auch nicht alles gut, nur es ist reglementiert worden, es war alles da, was sie gebraucht haben. Und heute ist das genau anders. Wenn man in Rumänien heute nicht das Glück hat, dass man ein eigenes Anwesen am Land hat, wo man sich selbst versorgen kann, ist sehr schwierig. Und da stellt sich schon die Frage, glaube ich, wie hoch der Preis ist dann und wie lange es dauert und welchen Preis wir bereit sind zu bezahlen, wenn das Ganze in diese Richtung geht. Denn einmal wird er da kommen, wo ein Preis zu bezahlen ist, und dann ist die Frage, wird das ein hoher sein oder schaffen wir es, dass es nicht so sehr in die Richtung geht, dass wir zu viel verlieren und zu vieles auf die Kappe nehmen müssen.
Ja, das kann ich nur unterstützen, das ist so, ja. Aber irgendwo sind wir halt unseres eigenen Glückes Schmied und wir müssen halt auch, ein bisschen über unseren Schatten springen. Ja, immer wieder dieses Argument, die Kleinen, die können eh nichts ausrichten. Und dann wählt man halt doch immer eine von den großen Parteien. Das wird ja auch immer ganz geschickt so gespielt, Teile und Herrsche. Man spielt uns da einen Zweikampf oder Dreikampf vor von Parteien, die im Grunde genommen gar nicht so unterschiedlich sind. Und die sich's wirklich lohnen würde, mit aufbauen, zu helfen, die werden immer so als die Ameisenrunde hingestellt, nicht? Im Fernsehen zum Beispiel, nicht? Da gibt's die Elefantenrunde vor den großen Wahlkämpfen und dann gibt's die Ameisenrunde. Schon die Bezeichnung, ja? Das sind sozusagen die Kleinen, die sowieso nichts ausrichten können. Und dieses Denken müssen wir halt überwinden. Wo liegen die besseren Argumente? Und wo glaubt man eher, dass es für die Zukunft zuträglicher wäre? Und da muss man sich eben drüber hinwegsetzen. Das sind eben dann keine Großen, zumindest zunächst einmal sind es keine Großen. Und diesen Mut, den müssen auch die Bürger entwickeln. Es ist ja für uns auch nicht leicht, uns dem zu stellen. Das möchte ich vielleicht auch sagen. Ich war mein Leben lang eine Bürgerinitiativlerin, ja. Ein Basiswesen, wenn Sie so wollen, ja. Und jetzt wird man quasi als Politikerin bezeichnet. Das passt mir gar nicht so richtig, ja. Und es ist für uns auch gar nicht leicht gewesen, dieser Entschluss. Aber wir sehen jetzt, dass es einfach in der jetzigen Lage nicht mehr anders geht. Und da muss man sich dem stellen. Für mich persönlich ist das ein großes Opfer. Meine Lebensplanung war eine ganz andere. Aber ich bin eben von unseren Freunden und Mitstreitern gebeten worden, mich da irgendwie voranzustellen. Irgendwie haben sie Vertrauen zu mir durch die langjährige Arbeit. Und dann muss ich halt diesen Kelch sozusagen trinken, um der Sache zu dienen. So ist es eigentlich zu werten.
Okay, dann sage ich erstmal danke. Wir machen jetzt eine Musikpause nochmal und dann gehen wir in den letzten Abschluss nochmal rein. Es geht ja auch auf die 22 Uhr zu. Es wird ein paar Minuten überzogen heute bestimmt. Und es sei denn, die Inge sagt, 22 Uhr ist Game Over.
Dann, die riecht mir noch dir.
Das ist schön. Und jetzt geht's in dem Song Reinhard May. Was ist los? Sind dann nicht, was ist los, sondern sei wachsam. Und wachsam dürfen wir alle sein. Wir haben heute viel gehört und dieses sollte uns mal ein bisschen zum Nachdenken geben und ja, eine Entscheidung für uns treffen. Was möchte ich wirklich hier und was erwarte ich mir von meinem Leben? Und schaut in die Welt hinein. Reinhard May, schon Anfang 90er Jahre hat er diesen Song geschrieben. Hört rein, seid glücklich dabei und bis gleich. Ja, Player frei natürlich. So, jetzt aber.
Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen. Die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig, gestern ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm, weil du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Du machst das Fernsehen an, sie jammern nach guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Talkrunde strampeln, sind es die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner. Na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten. Doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte, echter, wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich auch, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger, eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und nach den Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verseuch die Luft, verstrahl das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei 6 Blockaden. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen raufhauen. Sei wachsam, breit dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf die Wein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich auch, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Tisch schon emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich. Abteilung kehrt im Gleichschritt, Marsch ein Lied und heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär, natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 Uhr schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, reg dir die Worte an, sei wachsam. Dann fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen und verschonen mich mit den falschen Ehrlichen. Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrüppten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut.
Ja, pass bloß auf, sei wachsam. Heute sind wir wachsam bei der Inge Rauscher und möchte sofort bekannt geben, die Veranstaltung, die ich als sehr wichtig finde, am 13. März um 19 Uhr in Wien im 21. Bezirk, das ist Floridsdorf. Da geht es um Energie für die Mobilität. Sind Elektroautos Kohleautos? Irgendwo ist da schon was für mich zu erkennen. Die zweite Veranstaltung, Auswirkungen der neuen Stromzähler, Smart Meters. Da ist der Fritz Leundl wieder da, am 18. März 19 Uhr in Ansfelden, bei Linz ist das.
Gasthof Strauß
ist das in der Traunaufer Straße 21. Also wer da interessiert ist, gerade in dieser Thematik, auch Elektroautos. Ich meine, in den 70er, 80er Jahren, da war es halt so, dass die Amerikaner ganz viele Elektroautos hatten. Und die Frage dürfen wir uns doch mal alle stellen, warum die dann verschrottet worden sind. Ja, hat auch einen Grund. Und Michael Vogt damals im November 2000, was war das, 16 herum, hat einen Kongress gehabt, da wurde schon über die Elektroautos gesprochen. Wir haben ein ganz großes Problem. Die sind nicht abgeschirmt, diese Autos. Und man braucht nur ein EEG-Gerät ansetzen, was für eine Leistung das Gehirn macht. Das ist kontraproduktiv und das heißt auch wieder, elektrische, magnetische Felder haben eine Wirkung auf unsere Gesundheit. Der Frosch wird gekocht und er merkt es nicht, möchte ich nur dazu sagen. Ihr seid bei Inge Rauscher. Inge, ja, die letzten Minuten, sage ich jetzt mal, gehen hier schon bald rum. Was ist für dich wichtig, was wir heute vielleicht noch gar nicht gehört haben und du das unbedingt noch mitteilen möchtest? Fällt dir da was ein, mal die Frage?
Ja, ich meine, wichtig ist überhaupt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie soll denn unsere Zukunft eigentlich aussehen? Wollen wir da aufgehen in einem Einheitsstaat sozusagen quer durch alle Kulturen, mit wo wir jegliche eigene Identität verlieren, nicht nur wir, sondern wo auch die anderen ihre Identität verlieren und wo wir eigentlich alle in ein Korsett gezwängt werden, das für niemanden so richtig passt, das sich eben nur die jetzigen Eliten ausgedacht haben, damit sie uns möglichst gut kanalisieren können. Es soll ja jegliches selbstständige Handeln, Wirtschaften, Denken vor allem natürlich auch, soll möglichst eingeschränkt werden. Das steht ja hinter diesen ganzen Konzentrationsprozessen und Gleichschaltungsprozessen. Gott sei Dank sind wir Menschen eben nicht gleich. Die Völker sind verschieden, es sind auch die Dörfer verschieden, die Täler verschieden und das soll ja auch so bleiben. Und die ganze EU geht eben den gegenteiligen Weg. Und man muss auch sehen, dass die EU natürlich ein Eckpfeiler der Globalisierung ist. Und wenn man Globalisierung auf Deutsch ausdrückt, dann könnte man schon sagen, dass es sich um eine Weltherrschaft handeln soll. Ja? Und das ist auch schon eine große Gefahr für uns alle. Es hat, also meiner Meinung nach zumindest, hat niemand das Recht, bestimmen zu wollen oder zu können, für die ganze Menschheit. Das ist einfach unmenschlich, das kann kein einzelner Mensch überblicken. Das heißt sozusagen Gott spielen wollen. Und dieser Begriff Weltregierung, Weltstaat, der wird ja ganz offen ausgesprochen, dass das eines der Ziele der internationalen Agenda ist. Und ich glaube, da sollten wir uns innerlich wappnen, dass wir diesen Weg nicht mitgehen und alles tun, um das zu unterlaufen. Und das ist eben, die selbstständigen Staaten zu bewahren und auch eine eigenständige Lebensweise zu bewahren, soweit es überhaupt möglich ist. Die Familie zu bewahren, die Bauern zu bewahren, das kleine und mittlere Gewerbe und Handwerk zu bewahren. Wenn es uns gelingt, diese Strukturen zum Überleben zu bringen, dann wird die Globalisierung keine wirkliche Chance haben. Sind aber lange Wege und da kann man halt nur Schritt für Schritt daran arbeiten. Und einer dieser Schritte wäre halt eben jetzt unsere Kandidatur der Liste EU Nein für das Europaparlament in der Hoffnung, dass wir von diesem Standpunkt dann auch weiterwirken können. Ich weiß nicht. Was willst du sonst noch sagen?
Du, ich denke mir, wir haben heute so viel gesagt, ja. Inge. Ich wünsche dir total auf jeden Fall den Erfolg, wo wir auf jeden Fall von OKTalk dein Projekt sicher unterstützen werden. 5G steht ganz oben drauf. EU-Austritt steht auch drauf. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht ein EU-Gegner. Es kann nur in einer gesunden Basis entstehen. Ja. Und wir sehen so viel Diskrepanzen. Und ich glaube, da dürfen wir mal hin den Fokus setzen, was die EU wirklich tut für uns Menschen. Und da sind die Argumente ein bisschen sehr rar und knapp. Und da fordere ich ja auch die Politik auf, mal ein bisschen mehr auch aufzuzeigen, was die EU wirklich gebracht hat. Sollte man nicht die Debatte führen dürfen, was funktioniert in unserem System und was funktioniert nicht in diesem System. Aber dann wird man sofort angesperrt, die Finger wird gesagt, du bist ein Reichsbürger oder irgendetwas. Ja, genau. Ja? Verschwörungstheorie, nein, das ist das Normalste von der Welt. Wenn wir doch sehen, da funktioniert was, dann können wir doch sagen, juhu, das ist super. Und wenn es nicht funktioniert, sollte man das doch zur Transparenz, zur Diskussion stellen dürfen und nicht immer sofort abgeurteilt zu werden. Ich möchte noch mal das Mikrofon kurz in den Raum geben, noch ein paar Worte von den Zuhörern auch noch mal mit einfangen und fangen mal an bei der Marion. Marion, der Abend geht bald hier zu Ende, vielleicht hast du noch eine Botschaft, vielleicht noch ein Feedback und gib dir das Mikrofon, bitte.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich wünsche der Frau Rauscher erstmal ganz, ganz viel Mut. Und ich habe von einem 84-jährigen Herrn gelernt, der ganz klar gesagt hat, was du dir vorstellen kannst in deinem Geist und wenn das Bild immer wieder in dir hervorhebst, was du erreichen möchtest, dann wird sich das manifestieren. Also da wünsche ich Ihnen das Vertrauen, dass Sie an Ihre Vision glauben und dann wird es auch klappen. Und ich werde, glaube ich, mein Wohnsitz definitiv auch nach Österreich verlegen, weil das ist schon meine Herzensheimat von Europa, besonders Kärnten. Ja, und vielen, vielen Dank für diese tolle Sendung.
Du bist
Bitte. Ja, herzlichen Dank. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele andere Zuhörer darauf reagiert haben. Für mich ist das auch ein bisschen ungewohnt, muss ich gleich sagen. Ja. Aber ich werde mich schon gewöhnen dran. Ja. Und ich hoffe halt, ja, dass viele andere Menschen das auch verstehen werden. Und natürlich werden niemand von uns ist perfekt, das ist ja völlig klar. Und man muss auch immer wieder aus Fehlern lernen. Aber die Grundhaltung ist schon irgendwie klar von uns. Und wir haben das ja in vielen Jahren auch jetzt schon gelebt. Und wir versuchen es jetzt eben nur auf eine andere Ebene zusätzlich zu bringen. Als zweites Standbein zur Basisarbeit, die wir auf jeden Fall fortsetzen werden.
Danke. Ja, Marion?
Super.
Ja, sage ich auch. Dann gebe ich jetzt dem Marc Wahle. Marc, dein Lied, das du uns zugeschickt hast, die Sünde, das werden wir gleich zum Abschluss noch einspielen. Marc Wahle, deine Worte. Dein Mikrofon ist noch stumm, jetzt bist du da.
Ja, also wegen dieser Politikverdrossenheit, Elfenbeinturmpolitik und Klientelpolitik habe ich versucht, ja, in meiner Kunst sowas wie ein Freiwilligenreich zu entsinnen. Das wäre gewesen United Interland und Interland United Kaiserreich 4, aber das ist mehr wie ein Fußballkaiser zu verstehen, gell? Wegen dieser politischen, ja, Heimatlosigkeit, sage ich mal, der Welten, der wir heute eben so daheim sind, ne?
Dankeschön. Ne? Ja, ja. Ist irgendwie schon was dran, so diese Heimatlosigkeit der Politik. Ja, ja. Ne? Das natürlich. War mal auch ein anders gewesen. Dankeschön für deinen Beitrag. Und jetzt holen wir noch mal den Arnold Graf rein. Arnold, ja, der Abend geht zu Ende, auch für dich. Wie hast du es empfunden? Möchtest du auch noch was mitgeben für die Sendung? Und schön, dass du heute auch bei uns warst.
Natürlich, das kann ich nur zurückgeben. Danke auch, Inge, für das Gespräch wieder, wenn es auch nur sehr kurz ist. Und Anführungszeichen, ich werde auf jeden Fall dranbleiben, soweit es mir möglich ist mit dieser Geschichte, was die Unterschriftensammlungen betrifft und auch darüber hinaus, wie es auch immer weitergehen sollte. Und ich habe da jetzt gerade einen Link reingegeben im Außenchat auch und hier über, das möchte ich schon noch erwähnen, über einen Bauer, der darüber redet, dass sich viele Menschen aufregen, dass die Milch so teuer wäre und er dann als Beispiel eine Dose Red Bull hernimmt. Und das wäre eine Gelegenheit, über die eigene Wertigkeit ein bisschen nachzudenken, weil es liegt auch an uns selbst sehr viel daran, dass es immer weniger Bauern gibt. Es gibt ja regelmäßig die Bauernmärkte zum Beispiel, wo man auch gute Qualität bekommt, was man auch mehr nutzen könnte, um die Bauern mehr zu unterstützen. Natürlich ist es dort ein bisschen teurer, aber dafür bekommt man viel mehr für weniger Geld im Endeffekt aber, wenn man es vergleicht zu den Geschäften, wo man oft nicht weiß, wo das herkommt. Und somit bedanke ich mich nochmal. Danke auch, Inge, an dich für deinen Einsatz und deine Ausdauer. Kompliment. Also da kann man wirklich nur nacheifern. Dankeschön.
Dein Mikrofon, Ingrid.
Ja, danke sehr. Ja, tut gut.
Ja, Ingrid, ich sage auch, ne, es ist viel geflossen heute Abend und ich sage auch, die Lösung ist in der Hinsicht zu sehen, dass die Menschen mehr in die Eigenverantwortlichkeit gehen und auch wirklich mal sagen Nein oder auch mal Ja sagen dürfen. Einfach sich auch abgrenzen, was irgendwo auch ein gewisser gesunder Menschenverstand ist. Und da braucht man gar nicht groß diskutieren, das sollten wir eigentlich noch in uns drin haben. Und das wünsche ich mir. Und wie siehst du das? Ein gesunder Menschenverstand ist eigentlich gar nicht so schwer.
Absolut,
oder?
Absolut, ja. Wir bestehen auch aus Gefühlen, ja. Und zu dem können wir ja ruhig stehen, ja. Weil was daraus wird, wenn nur die Ratio die Welt beherrscht, das sehen wir ja heute, ne?
In dem Sinne freue ich mich, vielleicht werden wir die ein oder andere Veranstaltung bei OkiTalk dementsprechend übertragen, also schaut in den Sendeplan rein. Ingrid, dein Team, sage ich viel Erfolg. Ja. Ne, wie gesagt, ich habe es schon betont, wir setzen uns dafür ein, für diese wichtigen Themen, was ich ja in den großen Medien vermisse. Es wird immer nur ganz leicht mal was angekratzt und lieber mal mit dem Finger gezeigt, statt den neutralen Journalismus, den eigentlich die Studierenden, Journalisten ja wissen sollten.
Wissen uns das eher, aber dürfen uns nicht.
Ja, aber dann ist ja irgendwas falsch in der Kiste, ne? Weil man sagt ja, man soll immer die Neutralität aufrechterhalten, gerade bei der Berichterstattung. Da, glaube ich, dürfen dann diese Journalisten nochmal auf die Schulbank gehen. Aber dafür ist der Lobbyismus, glaube ich, zu groß, dass ich das einfach so bestimmen könnte, weil man das ja nicht möchte. Medien haben ja eine Struktur, ist ja auch ein Business, ein Geschäft anscheinend. Ne? Im Gegensatz zu OKTalk, wir sind gemeinnützig und freuen uns natürlich auch auf eine Kaffeespende. Die können heute nur einen Kaffee geben, 1 Euro, und das hilft uns. Du hast ja auch gesagt, man möchte lieber die Vielzahl von Kleinvieh macht ja Dreck, und die Menschen sollen schon sehen, was wir wollen und tun und warum wir zum Beispiel von OKTalk auch existieren. Und das ist ja auch wichtig, diese Art von Medienberichterstattung. Ingrid, mich hat es wirklich gefreut, und diese Sendung werden wir natürlich auch weiter verteilen. Und das hoffe ich, das tut ihr da draußen auch. Einfach dann ins Archiv gehen, rechte Maustaste, Link kopieren und einfach absenden, wohin es auch geht. Es kann nur bereichernd sein. In der heutigen Zeit 2019, wir haben schwere Zeiten, wir haben Umbruchszeiten, knisterige Zeiten, leider, leider. Ne, wie gesagt, Frankreich zeigt es ja, viele, viele Menschen gehen in der 14., 15. Woche schon auf der Straße, und die zeigen zumindest einen Charakter. Es geht ja gar nicht darum, dass die Spritpreise alleinig erhöht worden sind, zu diesem Thema noch ganz kurz, sondern es sind ja viele Sachen aufeinander gekommen. Und somit versuchte man sogar, die Gelbwesten mit den roten Schals zum Beispiel zu spalten. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, hört doch mal endlich auf. Seht doch einfach mal die Punkte und seid doch mal reif, auch diese Punkte auch öffentlich anzusprechen. Und da vermisse ich wirklich vieles. Und ich glaube, so manch einer, wenn er da mehr hören würde, würde auch mehr schneller erwachen und die Eigenverantwortlichkeit leben. Ich wünsche mir für die Zukunft wirklich Nahversorgung, die einheimische Wirtschaft zu fördern. Und dafür setzen wir uns auch ein bei OKTalk, weil das ist das A und O für unsere Zukunft, auch unsere Qualität, nicht der Stopfmittel, der Nahrungsmittel, sondern der Lebensmittel. Darf man hier ganz sicher festhalten, denn das, was wir essen, sind wir auch letztendlich. Und wir werden so viel bedonnert mit ungesunden Dingen, sei es 5G, sei es Smart Meters, Mikrowellen, sei es Glykosat auf den Höfen. Von oben kommt Aluminium runter und Strontium und Barium. Das ist auch schon längst bewiesen. Es ist keine Verschwörung. Es gibt genug Material, Untersuchungen. Aber es wird schon ein bisschen durchlässiger. Es gibt ja auch Regierungen, die das auch mittlerweile zugeben, was da passiert. Das Militär hat auf jeden Fall ein großes Sagen. Militär guckt nicht auf seine Entwicklungen anscheinend. Die ziehen einfach durch. Da sehen wir, dass wir nicht wirklich Herr in unserem eigenen Land sind. Das möchte ich damit nur sagen und würde mir wünschen, wieder unsere Kulturen zu sehen, zu erkennen und auch Respekt gegenüber fremden Kulturen natürlich zu haben. Ist mir wichtig. Jedoch haben wir ja ein Europa. Und Europa sollte dann auch die Kulturen, die sie über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut haben, auch wieder leben dürfen und auch pflegen dürfen, sind meine Worte. Ingrid, dein Schlussstatement?
Ja, ich möchte mich nur ganz herzlich bedanken bei OKTalk für diese Sendung, die ja auch ziemlich viel Vorbereitungsarbeit erfordert hat. Und darf mich auch bei Klaus Glatzl ganz herzlich bedanken. Es war für mich eine interessante 2 Stunden, auch die Fragen, die von den Zuhörern gestellt wurden. Und ich hoffe, dass die geistigen Anregungen, die wir ausgetauscht haben, ein bisschen weiterwirken. Und ich würde mich auch freuen, mit dem einen oder anderen von Ihnen irgendwie persönlich in Kontakt treten zu können. Vielleicht ergibt sich mal eine Gelegenheit dazu. Wir sind die nächsten Tage, die ganze Woche in Wien auf Infostand, Kundgebungen vor den Unterschriftenämtern, am Montag und am Dienstag in Donaustadt, also in Kagran vor dem Bezirksamt, am Mittwoch und am Donnerstag in Meidling vor dem Bezirksamt auf der Schönbrunner Straße, immer am Vormittag, und am Freitag in Floridsdorf, vis-à-vis vom Spitz. Vielleicht kann ich den einen oder anderen von Ihnen dabei dort treffen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch dir und deinem Team. Dankeschön draußen an den Boxen. Und in dem Sinne kommt jetzt vom Wale ein Lied. Europa heißt das 332, und rauchen wir da rein. Und euch einen schönen Abend. Morgen geht's weiter mit der Alexandra Stross. Da geht es um natürliche Entgiftung. Wir haben heute viel gehört. Essen, Nahrung, dort sind auch nicht nur Gesundes drin. Und daher sollten wir auch mal an uns denken. Und eine Entgiftung ist sicherlich in der heutigen Zeit eine gute Maßnahme, so sage ich mal. Und jetzt sagen wir Tschüssi und winken euch nochmal zu. Einen schönen Abend euch da draußen. Tschüss, Baba. Ciao, ciao. Ja, da ist wieder der Klaus zu schnell. Der hat den Player natürlich nicht geöffnet. Und das macht er jetzt nochmal. So, und jetzt winken wir nochmal zu. Ihr wolltet doch noch, dass wir noch einmal zuwinken. So, tschüss, ciao, ciao.
Europa erwache. Text Masks Damage. Modifiziert von Valet. Europa erwache. Deutschland, Frankreich, England, Lettland, Ostmark, Ungarn und Schottland, Russland, Livland, Italien, Griechenland, Spanien, Serbien, Bulgarien, Belgien, Moldawien, Finnland, Kroatien, Island, Schweiz, Irland, Niederlande und Liechtenstein, Dänemark und Norwegen, fast die Türkei. Das ist Europa, natürlich und frei. Von den Wolken Gibraltars bis weit hinter Malta, von Odins Gebieten bis tief nach Sizilien, von Menschen, die Meckheisen, bis hin zum Mächten, die bis zum Brecheisen in der Hand an ihrem Land festhalten. Ob Pest oder Antifa, Zion oder Attila, nichts hat uns gebrochen, immer noch. Seit dem Ende des Römischen Reiches regieren Könige aus dem Land hinter dem Rhein. Warfen die Araber zurück nach Afrika und die Osmanen aus Österreich. Tödlich und gleich, Söhne des Waldes, Festung Europa, ein Königreich, so viel Stämme, traditionelle, es reicht nicht nur eine Handvoll zu nennen. Alemannen, Skoten, Pignen, Otonen, Sueben, Vandalen, Hellenen, Slawen, Wikinger, Waliser, Italica, Latina, Franken, Burgunder, Slaven, Gerusker, Sachsen und Normannen, Anne-Mac-Normannen, Friesen und die Bajuwaren, Balti-Nibera, Belga, Arverna, Kelten, die Stämme Europas, Terra erblühe. Europa erwache, gemeinsam statt einsam, Europa vereint, vereint Europa.
Radio Bob.